Herzlich willkommen zur 782. Ausgabe des Sneak Pods. Wir haben uns auf diesen gemütlichen Basketballkorb versammelt und besprechen heute für euch den Film Air. Mit mir hier, er trägt die pinken Running Tights, das ist Robert Krüger.
Howdy oder so ähnlich.
Und der Mann auf dem Skateboard in der Mitte des Parkplatzes ist natürlich Christoph Perner.
Natürlich, denn ich habe ja einen Midlife-Crisis. Und Stefan Giesbert hat natürlich auch Schuhe an.
Guten Abend.
Gesagt, dass wir uns auf dem Basketballkorb versammelt haben. Court, okay.
Court.
Oh, this is American English, okay.
Ja, und meine kleine Tochter ist auch dabei und macht gerade den Löwen nach. Also, falls es im Hintergrund redet, eine ist noch nicht müde.
Ja.
Du bist der Löwe. Mhm.
Ja, das war ein Basketball-Promotion-Schuhe-Film. Und du musst den jetzt zusammenfassen, Stefan.
Das ist ja schön. Hey.
Warum? Ist doch nicht so viel zusammenzufassen.
Ja, vor allen Dingen, weil ich mir keine einzige...
Ja, genau, lass sie zusammenfassen. Das kannst du genauso
das
gut.
Wollte gerade sagen, ja, das können wir so stehen lassen.
Keine einzige Notiz gemacht haben.
Worum ging's?
Es geht um... eigentlich darum, wie Nike es geschafft hat, Michael Jordan als... einen ihrer Spieler zu signen und durch welche Reifen sie da alles springen mussten und was da alles passiert ist. Wir beobachten den Chef der irgendeinen Spezialisten von der Basketballabteilung, gespielt von Matt Damon.
Talent Scout, würde ich sagen. Oder so.
Talent Scout, ja. Jedenfalls ein krasser Nerd, der halt alle Spiele gesehen hat. Und da eine genaue Vorstellung hat, wer wie gut ist und wer am besten zu Nike passen würde. Und er sagt eben, Jordan, nee, der Nagellack bleibt auf. Michael Jordan, so heißt er, ist ja der, den wir haben wollen. Das ist die Zukunft, den wollen wir haben. Und dann gibt es viele Verwicklungen. Also der Christoph würde sagen, es gab keine Verwicklung. Und am Schluss seien sie ihn, wie ja jeder weiß, der schon mal irgendwie in der Nähe von einem Schuhgeschäft war, in dem auch Nike-Turnschuhe verkauft worden sind. Hört man mich überhaupt reden, oder?
Ja, man hört dich.
Ja.
Ich höre mich halt kaum, weil jemand hier ganz laut rumbrüllt.
Ja, the rest is history, könnte man sagen. Den Air Jordan-Schuh hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen. Mhm. Und wie es dazu kam, ist quasi hier dieser Film.
Genau, wie es dazu kam, ist quasi egal, aber es ist dieser Film.
Ja. Achso, was man vielleicht noch sagen sollte, ist, es ist wahnsinnig gut besetzt eigentlich. Also wir haben Matt Damon als diesen Talentscout, wir haben Ben Affleck als CEO von Nike, wir haben Jason Bateman in einer Rolle eines Marketingdirektors bei Nike. Und von daher... Viola Davis, genau, als Michael Jordans Mutter.
Die war so gut. Das war so
gut. Immer gut. Das ist nicht überraschend.
Stimmt. Und von daher, irgendein Schauspieler hier, einen der Skarsgård-Leute, den du aus Vikings kennen dürftest, hat einen Horst Dassler.
Echt?
Irgendwie so.
Nicht gesehen.
Super, ja, ich glaube.
Einer von den Adidas-Leuten.
Einer von den Adidas-Leuten, genau.
Das habe ich verpasst.
Und insofern, der war wahnsinnig gut besetzt, so hochkarätig produziert. Am Anfang der ganze Auftakt, diese Rückblickvideos, damit wir nochmal so auf die 80er Jahre eingestimmt werden oder auf die frühen 90er. Alles zusammengeschnitten von Sylvester Stallone. Dann die ganze Musik auch, der ganze Film über hatte so Musik aus der Zeit und alles so Hits, die man kannte, ausgewählt. An sich war der Aufbau irgendwie gut und richtig. Und dann ging es halt nur um, irgendeiner soll bei irgendeiner Schuhmarke einen Vertrag unterschreiben und irgendwie.
Genau, es ging halt um gar nichts. Es war wirklich so, wie du sagst, wir wollen diesen Schuh verkaufen, wir brauchen halt irgendeinen Sportler, um den zu promoten. Und die einzige Neuerung, die jetzt hier ist, ist, dass wir diesmal nicht drei Leute sein, sondern nur einen. Wir versteifen uns einfach auf einen und verknüpfen ihn noch stärker mit diesem Schuh. Und das ist die Story. Und mehr kommt nicht. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, da muss doch noch irgendein Konflikt oder so kommen. Okay, der Konflikt ist, dass Michael Jordan von vornherein schon gesagt hat, er geht zu Adidas. Okay, aber das ist halt kein echter Konflikt, sondern das ist halt so den Hauch einer Spannung, aber es ist halt keine Spannung, weil wir alle wissen, dass es am Ende einen Air Jordan gab. Also von daher, es gibt halt keine Spannung.
Ja, es gibt noch so ein paar firmeninterne Sachen, weil eben, was du gesagt hast, sie wollen wollen eigentlich das Budget, was recht knapp ist, weil Nike es nicht so gut geht zu dem Zeitpunkt, wollen sie das Marketingbudget quasi auf mehrere Spieler verteilen und dann zufolge irgendwelche, ich sag's mal in Anführungszeichen, No-Names, auch wenn es natürlich in NBA ist, keine richtigen No-Names gibt.
Sowas Halbhohes halt.
Ja, sowas Halbhohes, genau. Irgendwie wollen sie das auf 3 Leute verwenden, weil die anderen halt zu gefährlich halten, da jetzt nur einen zu sein und der verbricht sich den Knöchel eine Minute nach der Vertragsunterzeichnung und tritt dann nie wieder in der Kamera auf. Das hätte halt ja genauso gut passieren können, gell? Weißt du ja.
Aber auch mit Jordan auch. Also.
Ja, klar. Eben, genau. Also wenn du nur einen signst und der bricht sich die Haxen, dann war es das halt. Hast du dein Marketinggeld verschossen und bist nicht präsent. Und Converse und Adidas sind halt jeden wann ist immer Spieltag? Keine Ahnung, Samstag.
Ach, die spielen dauernd. Nee, die spielen auch unter der Woche. Das ist ganz oft.
Genau, also dann sind die anderen dauernd im Fernsehen und du bist halt nicht, ja. Deshalb wollen die das irgendwie mehr verteilen. Und unser Super-Experte Matt Damon sagt halt, nee, der eine oder gar keiner. Und der CEO ist halt so ein bisschen dagegen. Und auch wie der CEO dann so nach und nach, ich meine, wie gesagt, wir können ja nichts spoilern. Ihr wisst ja eh alle, wie es ausgeht. Also klappt natürlich.
Ja, eben.
Sonst hätte es den Air Jordan nicht gegeben. Insofern, es gibt jetzt auch nichts zu spoilern.
Man kann wirklich frei von der Leber weg, weil es passiert nichts, was irgendwie relevant wäre, was das zu einem Film machen würde. Es ist eigentlich gar kein Film. Es ist einfach nur eine Aneinanderreihung von dem, was Geschichte ist und was eigentlich nicht mal relevant genug, um Geschichte genannt zu werden. Ja, dieser Schuh ist Geschichte. Aber wie das dazu kam und wie sich eine Werbeagentur das eingetütet hat, ist sowas von scheißegal. Also es ist wirklich, ich finde es lächerlich, darüber einen Film zu machen. Völlig grotesk. Und natürlich ist er gut ausgestattet und gut besetzt, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist klar. Aber das macht es nicht zu einem Film. Also das ist gar kein Film. Das ist, keine Ahnung, ist sowas Ähnliches wie eine Doku oder, ja, eine Doku über ein Thema, was kein Thema ist. Also ich war völlig, ich saß da vorne und hab gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also es ist jetzt nicht nur so, dass es mich langweilt, weil es nicht mein Thema ist, sondern da ist ja gar kein Thema drin.
Ich fand, ein paar Aspekte fand ich ganz lustig. Zum einen hat man ein bisschen was über Nike gelernt, so, aber weil man jetzt auch nicht weiß, inwiefern ist das factual oder ist das irgendwie so ausgeschmückt. Du meinst,
dass die halt mal, dass es ihnen mal nicht so gut ging, dass Adidas
ja, der dass größere es ihnen Fisch mal war. Nicht so gut ging und dass irgendwie, ja, dass die Firma okay. auch offensichtlich noch gar nicht so wahnsinnig alt ist. Also irgendwie, Adidas hat ja nun scheinbar so eine deutlich längere Geschichte. Und Nike offensichtlich irgendwo erst in der Lebenszeit dieser Personen da, die irgendwie unser Alter hatten in den frühen 90ern oder so. Also kann die Firma gar nicht so wahnsinnig, wenn die aufgebaut haben, kann die zu dem Zeitpunkt keine 20 Jahre alt gewesen sein.
Ja, der erzählt ja auch, wie das mit dem Swoosh und dem Namen
genau.
und so, wie es dazu
und
kam.
Genau,
ja.
Das sind alles so die kleinen netten Details, wo ich das Gefühl hatte, okay, vielleicht stimmt das gar nicht, vielleicht ist das so hinzugefügt für Lokalkolorit. Aber irgendwie glaube ich das jetzt einfach mal und dann habe ich was über Nike gelernt. Und klar, dass das vorher nicht üblich war, diese Schuhe so zuzuschneidern auf die Person und das ist vorher, das mit der Strafzahlung und so, das sind alles so lustige kleine Informationshäppchen, die man so mit rausnehmen kann. Aber wie du schon sagst, also gegen Ende, wenn sich, Michael Jordan taucht ja auch gar nicht auf, also in so Echtwelt-Footage, die so reingeschnitten wird und dann halt irgendwie immer als so eine Figur, die so fast extremer als der Nachbar bei Home Improvement, den sieht man ja wenigstens noch so halb und er redet. Aber Michael Jordan hat ja hier, steht immer nur im Hintergrund rum, man sieht ihn mal von schräg hinten, man sieht ihn mal so von unten, aber die Kamera schneidet oben den Kopf ab oder so, du siehst ihn nie vollständig und wenn du in X-Ray reingegangen bist in Amazon Prime, steht auch nie da, wie der Schauspieler heißt, der den gespielt hat. Das wird einfach nicht erwähnt. Und ganz am Schluss gibt es eine Szene, wo er mit ihm telefoniert. Da hören wir dann einmal die Stimme, da sagt er dann Hello. Und dann fadet der Ton weg. Und man sieht, dass die zwar weiter telefonieren, aber man hört es nicht mehr. Also der tritt überhaupt nicht in Erscheinung. Was ich ganz cleveren Move fand für den Film, weil der Film ja tatsächlich von diesem Sportexperten, diesem Talent Scout und seinem Struggle überhaupt eine Audienz bei Herrn Jordan zu bekommen handelt und eben nicht eigentlich von Michael Jordan und demzufolge diesen überdimensionalen Star, der das jetzt hier hätte sozusagen die Geschichte, die Perspektive der Geschichte an sich hätte reißen können, das einfach absichtlich so rauszunehmen, dass man sagt, den lassen wir nicht mal, da schreiben wir nicht mal hin, wer den spielt. Das ist einfach nur so eine Figur, die man von schräg hinten sieht oder so. Das fand ich eine clevere Entscheidung, aber es rettet natürlich den Film nicht. Das ist ja nur so aus handwerklicher Sicht fand ich das nett gemacht.
Ja, ja. Da muss ich jetzt mal reinspringen. Ich war mittelschwer begeistert. Also mir hat der richtig Spaß gemacht. Er war total langsam erzählt. Es gab auch nicht viel, was passiert ist. Aber ich fand, es fühlte sich alles so gut an. Es fühlte sich alles so echt an, ohne jetzt eben dieses filmische Überdramatisieren. Ich bin mir sicher, wenn es ein Film von Adam McKay gewesen wäre, hätte ich jede Szene gehasst.
Sind wir uns auch sicher übrigens.
Ja, aber so war es einfach, einfach schön erzählt, eine kurze Geschichte über eine Situation im Basketballumfeld und im Sportmanagement im weitesten Sinne.
Es ist vielleicht echt so mehr deine Welt, ne? So dieses, also du beschäftigst dich, glaube ich, von uns so eher am ehesten mit amerikanischem Sport und auch dem Zeug dahinter, mit den Podcasts, die du so hörst im Football-Bereich.
Ja, das stimmt.
Ja.
Vielleicht bist du da von uns einfach am nächsten dran.
Aber es hatte ja mit Sport auch eigentlich nichts zu tun. Es war ja nur so Werbeagentur-Zeug im Endeffekt.
Ja, genau. So ein bisschen Mad Men in den 80ern.
Ja, so eine Art, ja.
Diesen Agenten, den fand ich ja großartig. Diese Rolle und diese Telefonate mit diesem Agenten, das hat mir Spaß gemacht, wie die sich angeschimpft haben. Ich fress deine Eier und was hat der dem anderen Kopf geworfen? Das waren wirklich großartige
Telefonate. Harte Beschimpfungen.
Beschimpfungen, wirklich. Der hat alles ausgepackt, was man irgendwie verbalisiert.
Ja, und der andere hat lächelnd hingenommen.
Ja, wirklich so richtig so, nicht krampf, verschmerzt, lächelnd weg, sondern nee, wirklich so herzhaft so machen wir das. Lachend weggelächelt. Großartiges Telefonat.
Ja, das stimmt.
Und was, wenn er wirklich unterschreibt? Dann sind wir beste Freunde. Und eben wollte er noch seine Eier fressen und ihm in den Hals scheißen oder irgendwas. Und wenn er unterschreibt, dann sind wir beste Freunde. Mein Papa, meine Mama. Den fand ich groß ja. Gespielt.
Ich meine, diese eine Szene mit der Bateman-Figur, wo der über seine kaputte Ehe und seine Kinder redet und sowas. Das war so ein bisschen berührend wenigstens. Da habe ich gesagt, so, okay, jetzt kriegt es wenigstens irgendeine Art von, es ist noch kein Konflikt, aber es ist immerhin eine Fallhöhe. Ja? Also wenn das alles schief geht, dann muss er die Sportschuhe, die das Einzige sind, was seine Kinder von ihm haben wollen, muss er selber kaufen. Ist noch keine echte Fallhöhe.
Ja, aber es war schon egal irgendwie. Also.
Eigentlich war es egal, ja, stimmt schon. Aber da kam so ein bisschen was Persönliches wenigstens. Und sonst ging es um einfach ja Geld und wo er mich ein bisschen gekriegt hat, weil es einfach eine persönliche Geschichte von mir ist, ist diese Sache am Ende, was ja die Mutter durchsetzt, wo es darum geht, für Arbeit, wo ein Produkt erzeugt wird, also wo Geld verdient wird, dass da die Leute, die dafür arbeiten, leistungsgerecht bezahlt werden, also auch eben an dem beteiligt werden, was hinten rauskommt, was ja neu war da und was im Endeffekt da eingeführt wurde. Das ist aber eine grundsätzliche Sache, ja, das hat jetzt mit dem Film eigentlich nichts zu tun, sondern da hat er mich einfach ein bisschen getriggert, weil ich grundsätzlich finde, dass das mehr der Fall sein sollte und ich glaube, dass dann besser gearbeitet würde und dass dann weniger effizienter und für alle Seiten besser gearbeitet würde, wenn das gemacht würde mehr. Aber gut, ja. Es ist halt auch Teil der Geschichte und wurde halt dargestellt. Wurde gut dargestellt, weil Viola Davis halt super ist. Aber wie sie da unseren Protagonisten klar macht, dass das ja schon eine Leistung ist, was der ihr Sohn damit reinbringt, dass er nicht nur seinen Namen verkauft, sondern dass es im Endeffekt der Erfolg daran hängt, wie gut er Basketball spielt. Und wenn er halt scheiße spielt, dann verkaufen die halt keine Schuhe. Das heißt, er wird im Endeffekt dafür bezahlt, nicht, dass er seinen Namen hergibt, sondern dass er halt gut Basketball spielt und auch weiterhin gut Basketball spielt. Da hat er mich ein bisschen gekriegt, aber wirklich ja, ganz schön.
Also es war halt so diese Viola Davis Dialoge zwischen Matt Damon und ihr.
Ja, die ist halt immer super.
Das
waren
starke Stellen, das stimmt schon. Was ich eigenartig fand, war diese Dynamik zwischen CEO Ben Affleck und Matt Damon, die offensichtlich eine gemeinsame Geschichte, also die haben die Firma scheinbar zusammen irgendwie aufgebaut oder so, man weiß es nicht so genau, irgendwie.
Die haben doch damals zusammen einen Oscar gewonnen, oder? Vor 15 Jahren oder
so. Das auch, ja.
Ja, wirklich, bei denen habe ich immer das Gefühl, ist da in der Geschichte etwas angelegt, wie du sagst, ist da eine Geschichte angelegt zwischen denen oder spürt man einfach deren Buddy-Verhältnis und sie schaffen es nicht, das außerhalb des Films zu halten, ja? Da bin ich mir bei denen immer nicht so sicher.
Ja gut, das konnten sie in Last Duel schon außerhalb des Films halten, da haben sie sich ordentlich angegiftet.
Ja,
also wenn sie das wollen, dann können sie das schon spielen, das würde ich ihnen nicht absprechen wollen. Nee, ich meinte hier, die hatten irgendein Dings, also er hatte ja eine Sonderrolle, gell? Sein Job war nicht so wahnsinnig hoch aufgehängt, er hatte einen Haufen Leute, die scheinbar ihm irgendwas zu sagen haben und gleichzeitig hat er aber diesen exklusiven Zugang, er kann jederzeit beim CEO ins Büro reingehen und kann ihm quasi ans Bein pissen.
Ja, gell, er kann irgendwie zwei Ebenen überspringen und es passiert nichts. Das fand ich schon überraschend.
Er kann mit dem reden, wie wahrscheinlich kein anderer mit ihm reden kann. Also die Sekretärin hält ihn ja auch nicht mal auf. Die sagt nur noch durch die Sprechanlage, sowieso kommt rein, damit das eine Sekunde bevor er die Tür aufreißt, weiß. Aber er muss sich dann nicht irgendwie eine Audienz erbitten oder so. Der rennt da einfach rein und quatscht ihn voll und quatscht ihn auch dusselig von der Seite an. Ja. Und wird nicht rausgeschmissen. Also der hat da irgendwie eine Sonderrolle. Aber dann ist der CEO ja total anti, will das Geld nicht aufbringen, sagt, das geht nicht durchs Board of Directors durch und alles scheiße und so weiter und ist ständig anti. Und dann macht der Film ja irgendwann diesen Twist, natürlich, sonst könnte es nicht zu diesem Ende kommen. Irgendwann macht der 180-Grad-Wende und steht dann voll auf der Seite. Und das war irgendwie, das kam mir viel zu plötzlich. Das war so genau im richtigen Moment, wenn es jetzt die Geschichte gerade braucht, ist er dann komplett überzeugt und die Frage, warum, wird dann so mit einem Satz, die Pointe wird jetzt nicht spoilern, weggewischt. Und dann ist das so. Und dann ist der voll on board und dann sind alle irgendwie, und ab da ist dann nur noch, geht's dann nur noch, also sind dann alle Roadblocks sind weg und die Sonne scheint und dann ist das Ding fertig. Also,
aber nochmal zu dem Satz. Ich weiß nicht, welcher Satz das war, aber es wurden ja immer so Slogans eingeblendet zwischendrin, gell? Und die waren ja immer das Belangloseste des Belanglosen, was man sich vorstellen kann.
Das war irgendwie so die Unternehmensmottos oder sowas? Die standen da auch auf so einem Plakat an der Wand, ja.
Und das war so bescheuert, also die hatten immer null Aussage.
We are always on offense, all the time oder sowas. Und so standen immer.
So, Fighter fighten. Das war, glaube ich, bei im Rocky Balboa-Film war das, glaube ich, der Slogan. Fighter fighten. Und so ungefähr auf diesem Niveau war das auch. So. Es ist erst zu Ende, wenn es zu Ende ist, oder? Nur so Zirkelschlüsse. Wow.
Hinten kackt die Ente. Okay. Also Stefan, du musst noch mehr sagen, du bist der Einzige, der ihn gut fand.
Stefan ist dafür. Aber
Stefan ist aber gleichzeitig auch abgelenkt.
Ja, was ich bei Stefan so höre, ist, du spürst vor allem, Stefan, oder? Das ist so, du fühlst einfach in diesem Film. Das ist der gibt dir einfach ein gutes Gefühl. Und das, dieses Berühren hat er halt bei mir nicht geschafft. Das ist das Problem.
Bin ich sicher, ob Stefan noch bei uns ist. Oder ob er nur noch mit seiner Tochter podcasten.
Sporadisch bin ich auch immer wieder da, und kann auch mein Mikro reden. Jetzt muss ich gerade was zu trinken holen, Papa. Das ist nämlich, ich verdurste.
Da kommen wir gleich zu.
Die kriegt nichts von meiner Droge der Wahl.
Christoph hatte dich gerade gefragt, ob das bei dir mehr so eine Feeling-Sache ist bei dem Film. Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich hat sich der Film die ganze Zeit gut angefühlt. Ich hatte auch ganz oft, also gerade wenn die so in so einem Supermarkt waren oder in quasi Amerika rumgelaufen sind, eben nicht in ihrem...
Die waren im Supermarkt?
Ja, der war immer in dem einen Supermarkt, wo er mit dem Typen geredet hat. und auch sonst sind sie mal so außerhalb gewesen.
Stimmt, ja.
Und da gab es für mich so ganz viele Situationen. Ich war ungefähr 10 Jahre später in den USA im Schüleraustausch, 93. Und ja, es fühlte sich schon so an, so, ja, so kennst du die USA auch noch so. So seltsam und überraschend anders und irgendwie wenig modern.
Bist du ruhig? Nicht so
rumschreien. Popel, Popel. Aha, gut. Ja, und da, also allein das hat mir schon irgendwie ein tolles Gefühl gegeben. Dazu, habt ihr schon über die Musik gesprochen?
Nee.
Es war irgendwie ein 80er Knaller hinter dem anderen.
Das stimmt, es waren
Hits,
ja.
Ohne Ende Hits, ja.
Ja, ja, das stimmt.
Es war halt kein Lied, ich glaube irgendwie Mitte, zweites Drittel war irgendwann mal eins, wo ich so nicht sicher war, ob ich das kenne oder nicht kenne. Aber den Rest kennst du halt alles und kannst fast mitsingen. Also.
Ja, aber es waren so schön, dass ganz viele dass Cyndi Lauper und REO Speedwagon und lauter so Sachen, gell?
Genau so.
Bruce Springsteen. Schön, dass sie das mal betonen, weil ich meine, das ist eigentlich bekannt, aber hat sich zu viel noch nicht rumgesprochen, den Inhalt von Born in the USA.
Ja, das war sehr schön. Ja,
tolle Szene, das war ganz, cool ganz gemacht. Tolle
ja,
Szene.
Ja.
Ja.
Wie er so selbst darüber reflektiert, dass er das so, ja, ich singe das dann immer voll laut mit im Auto und dann habe ich mal zugehört, was ich da eigentlich singe und so. Jeder hat sich schon mal bei diesem, ob jetzt bei dem Song oder irgendeinem beliebigen anderen, aber jeder hat sich schon mal in dieser Situation erwischt, wo man dann so mal zuhört und sich denkt, oh, was singe ich da eigentlich immer? Das ja, möchte ich ja gar nicht.
Und also ich wusste, dass das ein Amerika-kritischer Song ist, aber ich wusste nicht, um was es wirklich geht darin. Deswegen, da habe ich tatsächlich noch was gelernt. Also, und ich habe mir danach auch angehört und den Text gelesen. Immerhin.
Und es ist schön, dass diese Szene drin ist, wo die sich darüber unterhalten, aber da ist der
und
Song.
Und am Ende kommt
drin.
Der
Song
Ende
kommt dann
Song, ne?
Ganz am Schluss des Films. Ja. Und es ist wirklich auch schön zusammengebaut und
ja
Alan Parsons Project und so. Also es sind echt ganz viele so Sachen, die man schon auch fast vergessen hatte, aber dann hört und sich denkt, ach ja, genau, das gab es ja auch noch. Also schön zusammengesucht, das Soundtrack.
Passt halt auch irgendwie zu der Zeit, die sie darstellen wollten, auch wie die Leute rumgelaufen sind. Also der Typ in diesen Running Tights, das war schon hart. Also.
Ben Affleck auch in seinem, meinst du das? Mit diesem lila Tracksuit, den er da anhatte?
Ja, ja.
Ja, geil. Wirklich geil.
Aber ich finde das genau das, der Punkt. Der Film sieht super aus, der ist toll gefilmt, man sieht, dass da Geld reingeflossen ist. Super Schauspieler, nicht nur hochkarätig, sondern auch einfach wirklich gute Schauspieler, nicht nur teure. Und in Kleinigkeiten gut gemacht, die Songs toll, nicht nur eine tolle Auswahl, sondern auch wo und wie sie arrangiert sind. Alles toll. Aber sie haben keine Story. Warum macht man nicht den gleichen Aufwand in eine Story? Warum muss man das in so eine Nicht-Story machen?
Das nicht. Das ist halt keine Story für dich, Christoph, und für mich. Das
aber
ist vielleicht
ist doch
eine
gar
Story
keine,
für...
Nee, aber es ist doch nicht so, dass es...
Ja, es ist aber schon die Geschichte. Also es erzählt doch schon
doch
die Geschichte.
Aber was erzählt es denn? Es erzählt...
Ja, die Geschichte kennst du. Ja klar, du weißt, wie es ausgeht. Aber es ist halt trotzdem die Situation, wie er da sitzt und den Spieler gefunden hat und die Leute davon überzeugen muss, dass es der Spieler ist. Ja klar, wir wissen es, weil wir Air Jordan kennen.
Ja,
aber
okay.
Er weiß es in der Situation nicht und die anderen wissen es auch nicht. Und ich finde schon, das ist eine, so eine, ja, es ist nicht vollgepackt mit Geschichte, sondern es ist halt eine Story erzählt. Von vorne bis hinten,
also,
ganz entspannt durch.
Ja, also klar, das Problem ist auch, dass wir das Ende kennen, aber selbst wenn wir das Ende nicht kennen würden, ist es ja ein Vorgang. Also das ist belangloser kann es ja nicht sein. Und es ist ja in der, es wird einfach, kriegt nur dadurch Belang, dass es um sehr viel Geld geht und dass es zum ersten Mal so viel Geld oder zum ersten Mal in dieser Form passiert ist. Aber das ist ja im Endeffekt das, was in Werbeagenturen andauernd passiert. Also es ist ja, also selbst bei Mad Men in der ersten Folge wird sich mehr Gedanken gemacht und mehr, ist irgendwie innovativer, was die Werbeideen angeht, als das hier. Das ist ja eigentlich keine Innovation. Es ist so, ja, wir werfen unser Geld nicht auf drei Leute, sondern auf einen. Das ist die Innovation. Und mehr ist es nicht. Und dann suchen wir einen aus und haben halt zufällig den richtigen getroffen, der danach halt super erfolgreich wird. und dann, und der aber eigentlich zu einer anderen Firma gehen, zu einem, ja, zur Konkurrenz gehen will. Und
der
den
gar nicht,
holen wir uns
der
dann,
gar nicht zu uns will, auf keinen Fall zu uns.
Genau, und den holen wir uns dann, indem wir ihm einfach seine Eltern zu Hause belästigen und ihm eine herzzerreißende Geschichte erzählen und ihm einfach einen krass guten Deal anbieten, ja. Also, ich finde, das ist keine Story. Also, jedenfalls ist das keine Story, die irgendwie über das hinausginge, was in einer Werbeagentur jede Woche stattfindet. In jeder beliebigen Werbeagentur. Einfach nur mit mehr Geld. Also, ich finde das, also ich finde es absurd. Ich finde, und es kriegt nur die Wichtigkeit dadurch, dass es halt um Air Jordans geht. Das, die Story an sich ist ja nichts, sondern das kriegt ja erst durch den Air Jordan und durch Michael Jordan. Heißt der Michael Jordan?
Ja.
Ja, Michael Jordan.
Ich glaube,
kriegt objektiv, das ja erst einen Belang.
Genau, ich glaube, objektiv hast du damit durchaus recht, aber für die richtige Crowd, für Sportfans, für Jordan-Fans, für Basketball-Nerds, für Leute, die sich mit diesen Themen befassen, die da in, für die das ein Inhalt ist in ihrem Leben, ist die Geschichte dadurch, dass sie in diesem Umfeld spielt und dass es eben nicht um Heinz sowieso aus Castrop-Rauxel geht, sondern um Michael Jordan, den gibt es halt nur einmal und der ist verdammt bedeutend in dieser Szene. Dadurch kriegt es diese Relevanz und dann ist es halt eine Geschichte, die dann mal mit guten Schauspielern von A bis Z durcherzählt ist und das fügt dann der Sache, dem Bild, so stelle ich mir das zumindest vor, was hinzu und dann kann der Film auch ankommen. Und für uns hat das Michael Jordan nicht diese Bedeutung. Für uns ist das halt so, ja, der war gut und den habe ich auch mal im Fernsehen gesehen, aber mehr ist der für mich nicht. Und dann ist auch der Film nichts für mich.
Du hast eben was gesagt, was, glaube ich, trifft für mich. Du hast gesagt, ein Bild. Und ich glaube, genau das ist der Punkt für mich. Für mich ist dieser Film eigentlich kein Film, sondern ein Gemälde. Es wird halt diese Zeit gemalt und diese Begebenheit gemalt, aber es wird keine fortlaufende Geschichte, die erzählt wird, weil es entsteht nichts eigentlich, sondern es wird eine Sache, eine Studie im Endeffekt dargestellt, eine Charakterstudie oder eine Zeitstudie, irgendwie, keine Ahnung. Und das kann einem natürlich gefallen, ja, wie Stefan dir es ja gefallen hat.
Auf jeden Fall, ja.
Ich sehe auch das Production Value und so, keine Frage. Aber es ist für mich, es wird keine Geschichte erzählt, sondern es ist einfach ein Gemälde. Und ja, klar, kann einem gefallen. Schauen wir doch mal, wie gut es uns gefallen hat, oder? Wollen wir mal Punkte geben, oder?
Dann fangt ihr mal an. Beim letzten Mal, als wir so eine Situation haben, die Folge habe ich nämlich gerade erst gehört, habe ich angefangen und das ging einen bösen Absturz. Jetzt möchte ich es in die andere Richtung haben.
Ja gut, dann fange ich an. Es ist nicht überraschend, was ich gebe. Ich gebe, klar, für das Production Value und für die tollen Schauspieler, da gebe ich schon was, aber das ist, es ist nicht nur kein Film für mich, sondern ich sage einfach, es ist kein Film. Es ist kein Film und keine Geschichte. Und ich frage mich, was das soll. Und das erfüllt für mich keinerlei Zweck. Und ich habe mich massiv gelangweilt. Deswegen gebe ich ihm 1,5 Punkte.
Okay, krass. Nee, so tief steige ich da nicht ein. Also ich habe mich in der ersten Hälfte gelangweilt, auch wenn ich da immer mal was gefunden habe, was mich interessiert hat. Also so, du hattest es ja schon angeteasert irgendwie, als wir uns die Woche getroffen hatten, dass du es irgendwie noch gar nicht fertig hattest und er so langweilig ist und du noch weiter gucken musst oder irgendwie sowas hattest du gesagt. Und da habe ich mit dem Schlimmsten gerechnet dann.
Schon 20 Minuten und ich habe das Gefühl, es sind schon Tage.
Ja, so genau.
So Wahnsinn, ja.
Und da hatte ich mit dem Schlimmsten dann gerechnet und bin vielleicht auch mit so einer vorgefertigten Annahme da schon reinmarschiert und fand es dann gar nicht so schlimm. Also ja, für mich ist das jetzt auch kein Film, den ich jemals nochmal schauen werde. Aber ich habe genügend positive Sachen gefunden, die mir dann doch irgendwie irgendwas Kleines gegeben haben. Eben die Sachen, wie er gemacht war, die Musik und die guten Schauspieler und die kleinen Titbits über Nike. Und insofern, ich bin da jetzt bei 5,5 Punkte. So richtig gehuckt hat mich das auch nicht, aber ich fand es auch nicht schrecklich.
Es gibt nur wenig an dem Film, was ich auszusetzen habe. Ich gebe 9 Punkte. Ich bin total begeistert. Mir hat der richtig viel Spaß gemacht. Ja.
Das ist ja mal eine Spanne.
Ja. Nee, also hat mich vielleicht, also wie gesagt, das mit dem langsam, da kann ich ja auch, ich höre mich selber sagen so, boah, wenn er so langsam ist, wenn der nichts erzählt, was soll denn dieser Scheiß? Und hier hat er mich genau richtig erwischt, es passte so gut, eben das Tempo war so gut.
Ich rede jetzt gerade, okay? Du musst jetzt Brezel essen, nee, wir haben Abend gegessen.
So, also große Empfehlung an alle, die Lust haben, etwas Langsames zu gucken, die Lust haben, was im Basketball oder / Air Jordan oder Michael Jordan Umfeld zu schauen und nicht eine Hard Story getriebenen Film schauen wollen, wo echt viel passiert. Es passiert halt
und
wenig.
Schon auch so ein bisschen in die 80er eintauchen wollen. So, und zwar so in diese dumpfen 80er, nicht so in diese bunten Stranger Things 80er, die ja eine Karikatur sind, sondern schon so, ja, dieses dumpfe, beige Teppich Agentur 80er. Das fand ich tatsächlich
Teppichagentur?
Ja.
Beiger Teppichagentur, ja.
Beiger Teppich,
Teppich,
Holz. Beiger Teppich in Agentur.
Und nicht,
so, ja?
Nicht
so,
orange-braune Kugeltapete an der Wand.
Ja, oh ja, ja, genau. Ist auch, aber die ist doch eher früher noch gewesen, oder? Die orange-braune Kugeltapete,
klar,
die habe ich in den 70er und 60ern oder so.
Ja. Ja, nee, also das, ja, ausgestattet war das super. So fühlten sich die 80er tatsächlich an, aber ja. Ja, ich glaube, wir haben alles gesagt zu dem Film. Wir haben ja auch quasi den ganzen Inhalt erzählt. Haben wir da noch Themen? Ach ja, wir haben, klar, wir müssen jetzt mal die Droge der Wahl hier.
Wir müssen die Droge der Wahl trinken.
Habt ihr eine passende Droge? Ich habe eine sehr passende Droge.
Haben die haben nicht viel fancy Zeug getrunken?
Also ich habe eine Droge, die Mords einen auf dicke Hose macht und so tut, als wäre es irgendwas. Und aber die langweiligste Scheiße ist, die man sich vorstellen kann, nämlich ich habe Wodka. Und zwar einen russischen Wodka, der pikanterweise Corona heißt. Und der eine unheimlich schicke Flasche hat. Und halt, ja, Mordsverpackung, aber wie gesagt, langweiliger geht's nicht. Und das passt für mich sehr gut zu dem Film.
Verstehe. Ich habe gerade 400 Kilo Schrank, die hochgetragen vom Laster in die Wohnung. Das heißt, ich bin körperlich gerade sehr fertig. Und wenn ich mir jetzt Schnaps reinschütte, dann falle ich wahrscheinlich direkt vom Sofa und vom Stuhl und kann nicht mehr podcasten. Insofern habe ich gedacht, was könnte ich jetzt trinken? Da sagt man ja immer, so ein Bier ist auch irgendwie ein halbes Brot. Und Brot steht mir gerade gut, glaube ich, weil ich brauche ein bisschen Energie in den Körper. Also ein paar Kalorien wären jetzt nicht verkehrt. Deshalb habe ich ein Bier. Und zwar ganz mein Standardbier, was ich immer so irgendwie noch ein oder zwei Flaschen irgendwo rumliegen habe. Störtebäcker, in diesem Fall das Pilsner. Und Prost.
Prost.
Ich greife die übernächste Kapitelmarke schon vorweg mit meiner Droge der Wahl. Da sprechen wir nämlich über die Apple Keynote und die schaue ich traditionell, wenn wir es denn mal schaffen, mit meinem Cousin zusammen.
Trinkst du Calvados?
Nein. Ganz anders. Und wir sprachen, nee, es geht um meinen Cousin, der mir eine lustige Geschichte erzählt hat, als wir diese Keynote geschaut haben, von einem Freund, mit dem er irgendwie auch Bier trinken war und der Freund bestellte das Bier, ich hätte gern das Palais Allé. Und man braucht halt eine ganze Zeit, bis man dann doch beim Pale Ale landet. Deswegen habe ich ein Vulkanbräu, das ist diese Brauerei, wo in der Eifel, wo wir das ein oder andere Mal schon waren. Und die haben jetzt ein Bio-Palais-Allee. Ich möchte es gar nicht mehr anders sagen, ich finde es so lustig.
Das ist wirklich sehr,
ich habe echt den halben Abend noch gelacht.
Wir müssen das irgendwie nach vorne bringen, diese Aussagen.
Ich denke, absolut. Palais Allee ist schon der Palais korrekte Allee Name dafür. Deswegen,
Palais Allee.
Cheers, Palais Allee.
Fantastisch.
Sehr gut. I like. Trinken wir mal beide Bier heute, sehr schön.
Ah, das ist schon lecker.
Ach, das hier nicht.
Das war aber mit Ansage.
Mhm. Ah.
Ja. Gut. Ich glaube, du musst dich wieder leise drehen. Aber auch gleichzeitig bist du mit dem nächsten Thema dran. Stefan hat ein neues Hobby, steht hier.
Oh ja.
Und ich fürchte, Darüber muss Stefan berichten, weil wir wissen gar nicht, was das neue Hobby ist.
Nee,
und sind im Grunde genauso gespannt wie die Hörer und Hörerinnen.
Aber ich habe gerade echt ein ganz laut schreien. Wir müssen mal kurz 5 Minuten Pause machen. Ich muss mal hochgehen.
Dann mache ich mal die Hühner zu.
Bin gleich wieder da, genau.
Ich trinke Bier so lange.
Alles klar, bis gleich.
So, ich bin wieder da. Hört mich jemand?
Ist lustig, ich gucke gerade ein YouTube-Video und deine Stimme hat sich gerade, warte mal, ich muss den Pause-Knopf drin, da ist er. Deine Stimme hat sich gerade dann in meinem Kopfhörer mit dem englisch sprechenden Lockpicking Lawyer gemischt. Kennst du den Lockpicking Lawyer?
Nee. Doch.
YouTube-Kanal mit 4,2 Millionen Abonnenten. Kann sein, weiß ich nicht. Es ist jedenfalls ein Typ, von dem siehst du immer nur die Hände. Mhm. Und eine schöne englische, ich glaube englische, Akzent oder zumindest so eine ganz akkurate englische Sprache.
Mhm.
Und dann siehst du immer in seiner Hand und auf seinem Tisch, filmt quasi so aus der Ich-Perspektive auf eine generische, nichtssagende Platte runter, was wahrscheinlich seine Tischplatte ist, und auf seine Hände. Und da hat er dann irgendein Schloss und die Schlüssel dazu und dann seine Lockpicking-Tools, die er auch verkauft. Wie gesagt, er hat 4,2 Millionen Abonnenten, also der Kanal ist nicht klein, und hat er seine eigene Webseite, wo er seine eigenen Schloss-Sport-Tools verkauft. Und dann erklärt er irgendwas über das Schloss, wo er das her hat und warum und wieso und was die in der Werbung darüber sagen, wie toll das sei. Und dann macht das einmal auf, und dann macht es wieder zu und sagt so, das machen wir jetzt nochmal, damit ihr seht, dass es kein Zufall war. Dann macht es nochmal auf und dann so, ja, okay, das ist alles für heute und viel Spaß. Und das ist einfach immer so nüchtern und so.
Ja, und erklärt er auch, wie er das macht, oder?
Er erklärt, während er da pickt, dann sagt er hier irgendwie, ja, ich hatte hier einen Klick auf dem ersten Pin und ah ja, der zweite ist schon, und der dritte, oh ja, der ist fest, war, den übergehen wir jetzt mal, den vierten und so, und dann, also halt alles auf Englisch, und dann irgendwie so, und klick, und offen. Dann, manchmal erklärt er noch ein bisschen was besonders, warum er jetzt dieses Werkzeug benutzt oder dieses oder wie das innen aufgebaut ist, oder manchmal schummelt er auch und was heißt schummelt, da bricht er quasi nicht über das Schloss ein, über das Picken des Schlosses, sondern manchmal haben die so krasse Konstruktionsfehler, dass du irgendwo einen kleinen, so ein Schimm, also wie so eine kleine Scheibe oder sowas, oder manchmal hat er auch spezielle Werkzeuge dafür, quasi neben dem, wie nennt man das, den Schäkel von so einem Schloss, ja, das dieses U-förmige Ding, was oben reingeht.
Dieser Kolben oder
was ist das? Ja, dieses, also wenn du so ein normales Vorhängeschloss dir vorstellst, dann hattest du doch vorne so ein oben drauf, so ein umgekehrtes U, wo dann quasi eine Seite ist drehbar gelagert da innen drin und die andere ist ja die aufgeht sozusagen. Und da ist ja irgendwie, das Ding hat ja in der Regel so eine Auskerbung und da ist ja irgendwie so ein Knubbel, der da in diese Auskerbung reingeht, um das zuzuhalten.
Ja.
Und es gibt wohl Schlösser, die so fehlkonstruiert sind, dass wenn du in diesen leichten Spalt zwischen dem reingeschobenen Kolben und dem Gehäuse den passenden kleinen Metallstreifen mit reinsteckst, kannst du dieses Ding, was das Schloss zuhält, beiseite drücken oder irgendwas erwischen, wo du drauf drückst, dass es dann weggeht. Und damit das Schloss öffnen. Und muss das Schloss an sich, also den da, wo man den Schlüssel reinsteckt, musst du gar nicht angreifen. Und, also es gibt so krasse Fehlkonstruktionen. Auch manchmal macht er so Hotel-Safe-Dinger auf, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, da vorne ist das Schloss dran, aber man kann einfach irgendwo durch irgendeinen Spalt im Gehäuse irgendwas reinschieben und von da aus quasi den Verschlossmechanismus wegdrücken und dann geht's auf oder so. Und manchmal hat er so Sachen, die so wirklich zum Hand vom Kopf schlagen sind. Und manchmal ist aber auch so ganz normales Lockpicking. Also du lernst nicht durch das Gucken der Videos Lockpicking. Das Einzige, was du lernst, ist, mit deinem Schloss ist im Grunde nichts zu sichern. Es gibt kein Schloss, was er nicht aufkriegt. Die kompliziertesten Dinger, diese Abos-Teile mit diesen dreidimensionalen Schlüsseln und so, alles scheißegal. Der macht alles auf, der Typ. Und immer in unter 30 Sekunden.
Ja, das ist doch gut zu wissen, weil in letzter Zeit ist es häufiger passiert, dass ich morgens den Lucius an der Tür verabschiede und dabei merke, dass die Tür nicht nur nicht abgeschlossen war, also wir schließen unsere Tür nicht ab, sondern dass meine Frau am Tag oder am Nachmittag vorher wohl draußen auf der Straße war, keinen Schlüssel mitgenommen hatte und das Häkchen runtergemacht hatte und dann es wieder vergessen hatte und die ganze Nacht das Häkchen runter war. Es hätte jederzeit jeder einfach von draußen reinkommen können.
Hm.
Aber ist ja auch egal, wenn Schlösser eh so leicht sind.
Ja gut, ich meine, er ist natürlich quasi ein absoluter Nerd, was das angeht, und du wirst nicht viele Leute finden, die so gut Locks picken können und gleichzeitig voll Granate kriminell sind und dann zufällig noch bei dir in der Gegend wohnen oder da das jetzt ihr Ziel auserkoren haben. Aber ja, ist schon heftig. Also du verlierst so ein bisschen, auch so was Fahrradschlösser und so angeht, wenn man dann immer sieht, klar, der gängige Angriff ist eine riesige, wie heißen diese Dinger? Nicht Heckenschere, dieses, was so ähnlich aussieht.
Ja, Bolzenschneider.
Bolzenschneider, so heißt das Beißding, genau. Das ist so offensichtlich der gängige Angriff von Fahrraddieben.
Ja, na, geht halt super schnell.
Aber Lockpicking wäre auch ein valider Angriff, der auch, glaube ich, weniger auffallen würde, wenn du dich da hinhockst und einfach nur mit so zwei spitzen Dingen, die recht kurz und in deiner Hand ganz gut zu verstecken sind, kurz an dem Schloss rumfummelst und in unter 30 Sekunden das Ding offen hast, da guckt kein Mensch hin. Da könntest du sogar Passanten nebendran vorbeilaufen sehen, das würde keiner merken groß. Wenn du da natürlich mit so einem riesigen Bolzenschneider kommst, wenn die Passanten vielleicht schon mal gucken.
Ja, würde auch, die würden gucken und schnell wieder weggucken, weil wenn du halt den Mut hast, mit einem Bolzenschneider dahin zu gehen, spricht dich halt keiner an.
Ja. Ja, vor allem, wenn du eine Bomberjacke an hast und ein bisschen böse aussiehst.
Rätselt ihr gerade schon on-air über mein neues Hobby, oder?
Nee, wir
Wollte ich gerade vorschlagen, dass wir das machen, wenn du nicht auftauchst, aber wir haben einfach ein anderes Thema gefunden.
Das war jetzt so überraschend bei euch.
Ganz überraschend. Aber das Thema mit dem, das hier einfach mit der Kriminalität auf dem Land ist einfach anders als in der Stadt. Also das ist schon, ist dir, glaube ich, auch wieder aufgefallen, ja? Dass wir hier viel sorgloser einfach unsere Sachen unabgeschlossen vor die Tür stellen, unsere Roller und Fahrräder. Ja, das fällt mir
immer mit deinem Ladekabel auf.
Das Ladekabel, ja. Es könnte jederzeit jemand hinfahren und sein Auto vollladen oder auch das Ladekabel klauen. Beides möglich. Aber das ist halt, ja, wir sind halt auf dem Land hier.
Ja. So, zurück on air, Stefan. Schläft das Kind?
Ja, die ist echt innerhalb jetzt von 5 oder 6 Minuten hat sie die Augen zugemacht und ja, die war durch.
Also. Ja, das hat man gemerkt.
Ja, ja.
Ja, ich habe ein bisschen YouTube geguckt und Christoph war die Hühner wegsperren, also wir haben die Zeit gut genutzt, von daher.
Okay.
Ja, das, was wir eben erzählt haben, ist aber, lass mal drin, oder?
Achso, willst du das drin lassen? Ja, dann hat man jetzt meine ganze Zurückmoderation völlig für den Arsch, aber ist
ja schon mal gewundert, warum du zurückmoderierst. Also spätestens da, wo wir beide wieder on-air waren, waren wir on-air, würde ich sagen.
Okay, also wir haben, um dich noch reinzuholen, wir haben über den Lockpicking-Lawyer geredet und was das mit einem macht, wenn man seine YouTube-Videos guckt. Nämlich, dass man Schlösser nicht mehr vertraut.
Ja, gar nichts
aber mehr sicher. Aber jetzt ist natürlich die Frage, was hat Stefan für ein neues Hobby? Wollen wir Tipps abgeben, Bob? Wir wissen ja, also ich weiß nichts.
Na gut, also Holzarbeiten sind sein großes Hobby. Also
das ist ja ein altes Hobby. Es muss ja ein neues Hobby sein.
Ja, dann da sage ich, das ändert sich jetzt oder erweitert sich und jetzt geht es in Metallarbeiten. Das
meine Shaping. Ist jetzt ein Shaper.
ein Shaper.
Auch schön.
ja, oder was ganz Neues. Was noch Neues denkbar? Es ist schon was Handwerkliches, oder?
Wingsuit fliegen.
Gott, da hätte ich so sehr Angst vor. Gott, oh Gott, oh Gott.
Glaube ich nicht, ne?
War jetzt auch mehr so.
Ist ja bestimmt irgendwas, was er zu Hause machen kann.
Meinst du?
Ja, der ist doch voll der Mausbär.
Ja.
Geht doch nicht raus.
Und ist doch was Handwerkliches wahrscheinlich. Warst du
joggen, habe ich gesehen.
Oh ja. 2 Tage Muskelkater nach 3 Kilometern.
Sagt
irgendwas in der Küche
Iron Man. Was ist da los?
Was ist denn mehr? Ja.
Nee, wahrscheinlich ist es was in der Werkstatt. Ja, stimmt, der hat doch ein Bild gepostet jetzt in der Werkstatt neulich, gell, die Tage.
Ja, da habe ich so ein Tischchen für neben die Couch gebaut.
Stimmt. Ah, okay. Ja, das ist ja kein neues Hobby.
Ja.
Also ich sag, du bist jetzt ein Shaper.
Shaper. Und
du sagst Metall.
Bob, ich sag Metallbearbeitung.
Metall hätte ich lernen sollen, bevor wir dieses Tor bestellt haben, was dann irgendwie 9 Monate gebraucht hat, bis es da war. Da hätte man nämlich auch locker schweißen lernen können und auch notfalls Sandstrahlen und wie heißt das? Powercoating? Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt.
Beschichten?
Irgendeine Beschichtung drauf.
Bedampfen?
Ja, genau. Irgend sowas. Das hätte man wahrscheinlich alles lernen können in der Zeit, in der naja, gut.
Man hätte das Tor ausbrüten können in der Zeit.
Sicher. Ich glaube, das hat der Hersteller hat dieses so Tores gemacht. Ja. Ja. Der Christoph ist schon nah dran, ohne in die richtige Richtung zu denken. Also Ich bin von meiner Gattin und der Familie auf Organisation meiner Gattin reich beschenkt worden. Und jetzt steht direkt hinter mir ein 3D-Drucker.
Nice.
Und damit kann man natürlich auch virtuell Sachen shapen und dann auf den Drucker schicken und ausdrucken lassen. Aha. Wie ich es jetzt mit so einem Griff gemacht habe, den ich für dieses Tischchen gebraucht habe, das aber leider nicht gepasst hat, weil ich irgendwie irgendwelche Bemaßungen habe ich falsch gemacht. Ich muss das, glaube ich, nochmal drucken.
Aha.
Ja, und ja,
cool. Lustige Kunst ist doch, so hab ich das bisher verfolgt bei den Kumpels, die ich so kenne, die auch 3D-Drucker haben, wenn man so selbst Sachen entwirft, dass man das mit diesen Stützkonstruktionen quasi so richtig hinkriegt, ne? Dass es nicht während es gedruckt wird in sich zusammenfällt und solche Sachen.
Und das macht ja der Slicer für dich.
Ja gut, aber da kann man ja irgendwie immer noch manuell eingreifen und das noch verbessern, wenn es der Slicer irgendwie so gemacht hat, dass dein Drucker trotzdem nicht hinkriegt oder so.
Ja.
Oder vielleicht ist das mittlerweile alles besser und die Software ist so gut, dass es nicht mehr passiert.
Ja, wahrscheinlich.
Also, ja, ich habe großes Glück, dass ich ein Geschenk bekommen habe, der wirklich erste Druck gleich gut. Also nicht mit irgendwie, du musst hier Leveling und das machen und dies und jenes und sondern okay, ich möchte, dass du dieses Boot druckst. Okay, hier ist das Boot. Oh, cool, danke. Also 20, 25 Minuten später oder so.
Ich komme demnächst mal mit dem USB-Stick von ein paar Files bei dir vorbei.
Schick mir die Files vor, es dauert sehr lange. Es dauert echt.
Okay. Aber ich will ja zugucken.
Ja, dann lass uns was Kleines schnell drucken. Irgendwie so ein Boot einfach. Also es gibt so ein Boot, was so bestimmte Feature hat, so Überhänge und Löcher und so Sachen. Und das ist eines von diesen Standardsachen, die man irgendwie mit einem neuen Drucker oder mit einem neuen Filament oder mit einem neuen irgendwas einfach.
Was heißt
immer
denn klein? Was ist denn klein?
Das Boot ist 5x3 cm oder so.
Ah, okay.
Ich habe jetzt leider
Speicherschachtel.
Ja, so ein bisschen größer. Genau, warte mal, ach nee, ich habe mal ein Foto von dem Boot. Ich schicke euch mal die Boote.
Oh ja. Und was ist das Größte, was man drucken könnte, so von den Ausmaßen des Druckers?
25x25x25 cm.
Ein Würfel, okay.
Also, um genau zu sein, 256x256x256 mm, weil die Leute, die das bauen, einfach Nerds sind.
Ja, klar.
Sehr sympathisch. Super. Also, das sind diese kleinen Bootchen.
Die sehen echt hübsch aus.
Aha,
die, ja. die haben auch Hohlraum innen drin und Fensterchen und so. Die sind ja sehr viel komplexer, als ich jetzt erwartet hätte nach deiner ersten Beschreibung.
Genau,
ja,
also die nennen sich auch Benchies für Benchmark-Boot. Also gerade weil diese Überhänge und diese feine Schornstein und so, das Orangefarbene, das habe ich irgendwie im Ultramodus gedruckt. Der heißt bei dem Drucker Ludacris.
Natürlich.
Da ist auch, da haben meine halt Kinder diesen Schornstein mal kurz angefasst und ja, dann war er halt weg. Also das ist dann halt nicht mehr so stabil, der ist halt so rat, aber dafür ist das Ding halt in 12 Minuten fertig gewesen.
Mhm.
Oder vielleicht 15, aber die ersten 4 Minuten hat er halt den Tisch gerade gemacht und geguckt, dass alles passt und mal ein bisschen Filament rausgelassen und so.
Und da füllt man da rein in diesen Drucker?
Da kommt eine Rolle mit, das nennt sich Filament, das ist halt Plastik im weitesten Sinne.
Und ist das im Endeffekt, muss man sich das so vorstellen wie so eine Heißklebepistole? Nur halt. Nicht
so wahnsinnig weit davon entfernt.
Ja, schon die Richtung, genau.
Mhm.
Hier ist.
Und die Farbe, wird die zugesetzt oder ist die im Filament schon drin? Also hast du da unterschiedliche Filamente? Oder?
Genau, die ist im Filament drin. Mhm. Ich habe jetzt gerade nochmal ein Bild geschickt von so einer Filamentrolle. Also das ist jetzt dieses Orange von Prusa. Das ist eben der europäische große Hersteller für 3D-Drucker. Ich habe einen Bamboo Lab X1. Nennt er sich?
Balearle. Ich muss schon wieder an Balearle. Bei allem, wo man nicht so genau weiß, wie man es betonen muss, muss ich jetzt immer an Balearle denken.
Sehr schön, ja.
Ist halt wirklich sehr weit weg, aber ja, genau. Und das Lustige ist, also ich habe euch gerade so eine Kiste, IKEA-Sammlerkiste und diese Clipse, die da außen rum sind, das kannst du ja halt drucken. Ich werde jetzt heute Nacht, glaube ich, weil wir noch auf dem Dachboden, habe ich jetzt festgestellt, ganz viele von diesen Kisten haben mit Winterklamotten, die aber nicht richtig zu sind, werde ich heute Nacht 7 Stunden lang nur so Klipse drucken.
Ja, im Moment aber.
22 große und 6 kleine.
Die passen alle zusammen auf die Platte, oder was?
Die passen aufs Druckbett drauf, ja, ja, klar.
Ach so.
Also du hast dann,
wenn du
das morgens
aufmachst, liegen die alle nebeneinander da drin dann.
Genau, die stehen aufrecht, weil du die auf der Kante druckst, weil dann hast du halt keinen Überhang, den du drucken musst. Das ist halt immer leichter. Und dann drückst du einfach senkrecht hoch und die, ja, weiß nicht, also.
Also wir reden über, damit das mal die Hörer noch verstehen, diese typische IKEA Storage Box, die
ja,
oben
der
so
Sammler. Platten,
genau, natürlich heißt die Sammler, weil man da sammeln kann drin. Die hat oben so ein ist so transparentes Plastik und einen Griff an der Seite und an beiden Seiten hat es so einen Deckel und da gibt es auch, glaube ich, von IKEA diese Clips, aber man hat immer zu wenig.
Angeblich gibt es sie nicht weg. Mehr. Angeblich gibt es sie
nicht mehr. Ach so, gibt es sie nicht mehr? Also ich habe noch irgendwo welche, aber man hat immer zu wenig oder die verschwinden oder man hat sie dann noch, aber sie sind für die kleine Version der Kiste und passen nicht an die große oder sie sind ein altes Modell oder irgendwie, die sind immer falsch, die Dinger jedenfalls.
Sag Bescheid, ich kann sie dir in fast jeder Farbe, also nee, so viel Farben habe ich nicht.
Ja, und wenn du dann nächste Nacht kannst ja nochmal 22 Stück drucken oder wie viel es waren.
Ja, und wie kriegt man die Form in das Computersystem? Also das kann man ja wahrscheinlich nicht irgendwie scannen oder so, oder?
Nee, ja und nein. Also du kannst es scannen und dann nachbearbeiten. Also entweder gehst du ins Internet und findest eine Seite, es gibt irgendwie Thingiwares und Printables,
das ist
und
so das Größte, oder? Das kennt man so.
Ja, ja, im Moment überholt Printables ziemlich.
Okay.
Und da suche ich dann nach IKEA-Sammler-Klipsen,
genau.
Oder?
Ja, genau, und dann kriegst du wahrscheinlich so 1000 Ergebnisse oder so. Also wenn du nach Sammler suchst, 1000 Ergebnisse oder so. Ja, die ersten drei sind aber gut. Also das ist dann, musst halt gucken, welche Kiste, welche Größe und so weiter. Dann druckst du erstmal ein und nicht wie ich erstmal drei gedruckt habe und dann festgestellt habe, oh, das ist ja für die großen Kisten. Oh Mist, falsch gedruckt.
Ich sag doch, die sind immer falsch.
Und dann habe ich halt welche für die kleinen Kisten gefunden. Dann habe ich erst nochmal andere für die kleinen Kisten gefunden und die erstmal genommen. Und dann habe ich nochmal die, das sieht man auf dem Foto im Hintergrund, die weißen. Da habe ich dann wirklich am Schluss, die haben so eine Rolle Filament, so 250 Gramm mitgeliefert mit dem Drucker und das wollte ich halt leer drucken. Und dann habe ich immer gesagt, okay, noch eins. Und am Schluss ist halt leider das Filament in dieser Röhre, in der Zuführungsröhre verschwunden. Da muss ich erstmal meinen Drucker auseinanderbauen, um das scheiß Filament wieder rauszukriegen an der anderen Seite. Weil wenn das mal da drin ist und quasi von der Spule runter ist. Aber ich habe halt quasi alles bis auf, weiß ich nicht, 30 Zentimeter oder so verbraucht von dem Filament. Das ist ja auch ganz
gut. Was kostet jetzt so ein Clip an Materialwert?
50 Cent oder so.
Ah, okay.
Warte mal, ich kann
mal. Und wie?
Also die 22,
Rolle, die
22 Clips plus 6 Clips. Nee, an so viel. 7, 8 kleine Clips und einen so ein Knopf für eine Schublade, weil ich da gerade so eine schöne Lilie gefunden habe und die mal Probe trunken wollte, kostet mich 4,55 €. Also kostet, okay, nee, kostet weniger sogar als. Also kostet sehr wenig. Sind 182 Gramm, sagt er voraus. Aber da ist auch einiges an Support dabei, weil diese Lilie, dieser Schubladenknopf, der ist halt, braucht viel Support.
Muss aber eine Weile benutzen, bevor sich der Drucker selbst amortisiert hat, ne? Also ich meine, die einzelnen Produkte sind, glaube ich, ziemlich attraktiv, günstig.
Ja, es ist halt ein Spielzeug.
Ja, es ist halt ein neues
Hobby. Ich habe mir den gerade mal so angeguckt, warum hat der oben 4 Filamentrollenaufsätze?
Das ist das AMS, das ist eine automatische Materialschiff, Material, irgendwas. Also da kannst du halt unterschiedliche Rollen rein, Zubehör für 400 Steine oder sowas. Da kannst du halt dann mehrfarbig drucken. Also und er wechselt automatisch. Bitte?
Bob, du weißt schon, wie der Drucker heißt? Wie heißt der? Ich will
ja, Stefan schon gesagt, Bamboo Lab X1.
Ach ja, richtig.
Ich habe das natürlich schon gegoogelt. Bin ein bisschen kurz hinten übergefallen, was der kostet. Also du hast offensichtlich wirklich spendable Schenker zu deinem Geburtstag. Respekt.
Ja, ich war auch sehr, sehr fröhlich, als das da stand.
Und hast du denn schon Spielzeug für die Kinder gedruckt? Also jetzt mal von diesen Schiffen abgesehen, irgendwie Dinosaurier oder irgend sowas in der Richtung?
Nee, habe ich noch nicht gedruckt. Ich habe ihn jetzt den zweiten Tag. Also.
Ach so, ja, stimmt.
What the fuck? Noch okay. Mann, oh Mann. LabX1 Carbon, ist das das?
Genau.
Wow. Das war eine Kiste, okay.
Ja, das ist auch cool, wenn du eben andere Materialien drucken willst, die ein bisschen empfindlicher sind, die irgendwie, wenn da irgendwie ein Wind vorbeikommt, dann geht dir der Druck kaputt. Deswegen möchtest du sowas Umhülltes haben. Die sind aber meistens auch giftig, das heißt, du musst die dann irgendwie, musst den Drucker dann irgendwo mit einer Abluft versehen und ach, das ist mir alles, ich weiß nicht, ob ich das so schnell drucken werde, aber über kurz oder lang fürchte ich fast, dass ich da auch in der Nähe landen werde. Aber vielleicht reiche ich dann raus in die Werkstatt und keine Ahnung.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich habe ja, also wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ein Nerd wie ich ist in diesem Thema auch schon mal in Berührung gekommen.
Kann
ich
mir bei dir nicht vorstellen, also wirklich.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe damit durchaus schon geliebäugelt und eine der Fragen, die ich jetzt hätte, wäre, wie sehr stinkt das, wenn der druckt? Weil ich meine, Plastik verbrennen ist ein fürchterlicher Geruch. Jetzt gut, der verbrennt das nicht, der macht es nur flüssig. Und dann härtet es wieder aus. Aber wie ist das denn so, wenn du den in einem Wohnraum betreiben würdest, jetzt einfach bei euch ins Wohnzimmer stellst und den da irgendwie 7 Stunden drucken lässt, nächsten Morgen wieder runterkommst? Möchte man dann sterben in diesem Zimmer? Oder?
Es geht. Also er steht ja hier in meinem Homeoffice. Also er steht wirklich direkt hinter mir. Mhm. Und also die ersten Drucke, die waren echt fies. Also da hatte ich auch so ein bisschen Kopfschmerzen, aber vielleicht lag es auch daran, dass als mein Cousin zur Apple Keynote da war, wir uns vielleicht in einen anderen Drink reingetan haben und ich einfach deswegen Kopfschmerzen hatte und das hat dann dem nicht so geholfen, möchte ich mal sagen. Also ja, ist schon, also
ist jetzt
die ersten
nichts,
Drucke
was du
standen.
In deinem Schlafzimmer betreiben möchtest?
Nee, also nicht, weil es viel zu laut ist und ich möchte ihn ja nachts laufen lassen. Aber ja,
du möchtest ihn nachts laufen lassen, andere könnten sagen, es ist ein Raum, den ich tagsüber nicht brauche, dann kann er tagsüber da drin Krach machen.
Ja, also das schon.
Aber dann müsste man nachts in der Abluft schlafen, also oder beziehungsweise gucken, ob man das noch rausgelüftet bekommt.
Ja, ich saß heute im Homeoffice hier und der ist hinter mir gelaufen. Also
das geht.
Okay. Ich werde das irgendwann auch mal testen, dass der beim Podcasten läuft, weil ich bestimmt irgendwann mal vergesse, irgendeinen Job anzustellen und ja, er läuft halt, und während ich hier sitze und die Sendung aufnehme.
Die andere Kritik meiner Frau war, sowas brauchen wir nicht, das macht noch mehr Plastikmüll. Und da hat sie natürlich ein Stück weit recht, aber
ja, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Dieses PLA, das wird halt aus Maisstärke irgendwie im weitesten Sinne gemacht. Also es ist jetzt nicht Öl, was da umgewandelt wird.
Okay,
wenn ich da richtig
informiert bin. Cool.
Du kannst es nicht auf den Kompost hauen, weil es irgendwie so umgewandelt ist oder keine Ahnung was, vielleicht sind da auch irgendwelche Zusätze, aber in der großen, also in den großen Kompostieranlagen kannst du das auch kompostieren.
Ja, ich lese es gerade, fermented plant starch like corn, cassavas, sugar cane or sugar beet pulp, renewable biomass. Ja, das ist ein gutes Argument, da müssen wir da überzeugend auf meine Frau einwirken.
Genau, komm mal vorbei, sag mir vorher, was sie brauchen kann und dann drucken wir das mal aus und dann ist es zufällig gerade in dem Moment fertig, wo ihr da seid, in irgendeiner coolen Farbe.
I see. Ja, ich muss kurz mal ein bisschen überlegen, was sie so brauchen könnte. Aber ja.
Ja, also das PLA hat halt den Nachteil, wenn es warm wird, also wenn es so 60 Grad warm wird, sprich du es zum Beispiel im Auto liegen lässt, dann wird es weich. Und auch wenn du es draußen
zu Spaghetti,
ja. UV-Licht, da geht es auch kaputt einfach mit. Also das ist halt nichts, woraus du dir jetzt, weiß ich nicht, Gartenzwerge drucken würdest. Aber dann gibt es halt dieses, weiß ich nicht, das ABS, das ist halt das Zeug, was so giftig ist, was du eben nicht in der Wohnung drucken willst. Außer du hast irgendwie da noch einen Abluft dran oder sowas, gibt's alles. Gibt's ja dann auch diese ganzen Zusatzfeature zum selber drucken. Also der Drucker hier, der hat auch hinten so einen Ausgang, wo er so, wenn er irgendwie Probedruck und dann guckt er sich diese erste Schicht, das ist immer die spannende Schicht. Wenn die richtig klebt, dann wird der Druck oft was. Und der druckt die und dann guckt er sich an und dann trocknet das aber vorne schon wieder oder wird so ein bisschen fest und dann muss er erst wieder ein bisschen was ausgeben von dem Filament. Und da hat er hinten einen Poop-Shoot, wo er quasi quasi die Reste. Und da habe ich mir schon so einen Mülleimer für gedrückt, wo halt das dann hinten so reinfällt und dann kommst du nach vorne und dann hast du halt so einen ganzen Eimer mit diesen Filamentresten drin. Und es gibt halt einfach so viel Zeug für den Drucker. Also sagen alle, am Anfang druckst du Banshees und dann druckst du dir halt ganz viel Zeug für deinen Drucker und dann druckst du das, was du eigentlich drucken wolltest. Und ja.
Ja, es ist faszinierend. Also zum Beispiel in dem Forum von meinem Auto, also ich bin ja mit so einem Auto, wo ständig Software-Updates kommen, die irgendwie nicht so gut sind und dann wieder doch nicht kommen oder dann wieder verspätet sind oder so, braucht man auf jeden Fall ein Forum, wo man sich mit seinen Leidensgenossen austauschen kann. Und da sind auch so Leute drin, die dann irgendwie sagen, also die Mittelkonsole zum Beispiel in meinem ID3, das ist so ein langes Loch, ja, so ein langer Kasten, sehr unstrukturiert, sehr leer und sehr groß, hat so ein Rollo oben und
da ist
halt nichts drin. Und ich glaube, einen so ein Trenner hat es irgendwie, oder? Weiß ich gar nicht, kann sein. Da haben dann Leute auch schon Modelle gemacht, die sind dann auch auf Thingiverse gelandet und die sind dann lange diskutiert worden. Leute haben Verbesserungsvorschläge gemacht und so weiter. Und dann ist es da lange hin und her diskutiert worden, wie man so Einsätze quasi für diese Mittelkonsole drucken könnte. Das wäre natürlich, wenn du jetzt sagst, PLA möchte nicht im Auto bleiben, dann ist vielleicht PLA nicht das richtige Material für diesen Anwendungszweck, weil das bleibt halt im Auto, weil das ist sein Bestimmungszweck. Auch wenn es in der Mittelkonsole unter dem Rollo ist, aber da wird es vielleicht trotzdem heiß.
Ja, klar.
Und dann ist es da so, weiß ich nicht, irgendwie mit einem Münzhalter, wo du irgendwie die 2-Euro-Münze für.
Ja, habe ich jetzt gerade gesehen. VW, so. ID3, Console-Divider with Coin-Slot. Also, wo du oben die Münzen reinstecken kannst und Charger-Halter und Kabelmanagement-Gedönse. Lustige Sachen.
Genau, und das ist da lange diskutiert worden, lange dran rumperfektioniert worden. Und das sind dann schon so Momente, wo man so denkt, okay, wenn die mit dem Thread fertig sind und das Ding durchgedesignt haben, dann lade ich mir das File runter, jetzt brauche ich nur noch jemanden, der mir das drucken kann. Also ich komme demnächst mal mit diesem File vorbei.
Sag mir halt Bescheid, da brauche ich dann, muss ich irgendwie ABS besorgen.
Ja, experimentier oder? Du mal und wenn du beim ABS angekommen bist, dann greifen wir das wieder auf.
Ja.
Das sind so die Sachen. Und wenn man so, glaube ich, drüber nachdenkt, es gibt, glaube ich, so unendlich viele Dinge, wo einem irgendwie so ein Plastiknupsi abgebrochen ist oder so. Und was bisher in den bisherigen 40 Jahren, die wir alt geworden sind oder mehr, einfach so ein, ja, dann ist das jetzt abgebrochen, dann ist das jetzt kaputt. Entweder man kann das so noch benutzen und wir leben damit, oder es ist jetzt halt kaputt, dann müssen wir was Neues kaufen und das Ding wegschmeißen. Und na klar, lässt sich nicht alles damit lösen, aber ich glaube, an ganz vielen Stellen stößt es Türen auf, wo man sagt, ja, dann drucke ich das halt nach. Also muss ich das halt einmal abmessen und dann.
Genau. Dann konstruierst du, ach ja, da waren wir vorhin irgendwie hängen geblieben. Der Christoph wollte wissen, wie das denn überhaupt in den Drucker reinkommt. Genau, entweder du findest es halt auf Thingiverse oder Printables oder sonst irgendwo oder jemand schickt es dir oder keine Ahnung, es gibt auch Seiten, wo du so Sachen kaufen kannst. Oder du konstruierst es halt selber. Also da gibt es dann Programme wie, weiß ich nicht, Fusion oder Onshape oder Blender im Zweifelsfall oder sonst irgendwas, die teilweise Geld kosten, teilweise kostenlos sind. Und da musst du halt irgendwie so 3D-Modeling oder, um bei deinem Wort von vorhin zu bleiben, shapen lernen. Und dann kannst du sowas eben selbst konstruieren. Also ich habe ja dieses Tischchen da gebaut und da habe ich nennt sich Langloch. Also quasi du bohrst 2 Löcher und sägst zwischen den Löchern einfach so geraden Linien aus, dass das quasi so ein langes Loch ist. Also kannst du dir vorstellen.
Ja, kann ich vorstellen.
Und dann habe ich das ausgemessen und dann bin ich in Fusion gegangen und habe halt quasi das nachgebaut und habe halt da so kleine Schlitze reingemacht für die Kabel. Und jetzt habe ich halt so einen Einsatz gedruckt für das für dieses Tischchen bei uns im Wohnzimmer, das eben die Kabel festhält, damit die nicht, also Ladekabel, weiß ich nicht, fürs Telefon oder für die Uhr oder so, wo man dann eben einfach zugreifen kann und die sind sauber aufgeräumt und man muss da nicht die unter der Couch suchen oder sowas, weil die halt in dieses Tischchen schön eingelassen sind. Aber das habe ich halt quasi schon mit dem Gedanken, das könnte man dann vielleicht irgendwann, also ich gehe schon mit diesem Gedanken daran, eine ganze Zeit lang schwanger, mir einen 3D-Drucker zu kaufen. Dass es jetzt so spontan passiert ist, dank meiner Gattin.
Ziemlich cool.
Da habe ich jetzt ein neues Hobby für dich. Du sollst doch keine neuen Hobbys anfangen. Du hast es angefangen.
Das ist easy, ne?
Ja.
Ja.
Genau. Und das, also wenn du das dann konstruiert hast, dann gibst du das, speicherst du es in einem Format und dann gibst du es einem sogenannten Slicer. Das ist quasi das Programm, was das in Code für den 3D-Drucker übersetzt. Und der ist, hattet ihr in der Schule Informatik? Also Bob, du bestimmt, ja, Christoph?
Ja.
Habt
ja.
ihr auch dieses so, so Pascal Turtle Gedöns gemacht, ja, mit so einer.
Nur, wir haben nur und, Turbo Pascal gemacht.
Und ja, auch, auch Turtle? Also quasi, nee. du lässt irgendeine Figur, du lässt, sagst irgendwie drei Schritte hoch, dann nach rechts und dann wieder zurück und dann zeichnet die halt so eine Linie und das benutzt du, um Linien zu zeichnen oder Rekursionen und so einen Quatsch zu lernen.
Mhm.
Und das ist ja das, was der Drucker auch braucht. So, geh hoch, lass Filament raus oder lass kein Filament raus und am Schluss muss halt das Modell rauskommen. Und das ist das, was der Slicer eben macht, der übersetzt das von Bild zu vorwärts, rückwärts laufen und dann in den entsprechenden Schichten.
Mhm. Genau, im Wesentlichen muss das ja in Schichten zerlegt werden, von unten, kleb hier was hin, kleb da was hin, kleb da was hin, kleb da was hin und dann geh eine Ebene nach oben, also ein Pixel hoch quasi und printe sozusagen die nächste räumliche Schicht von unten nach oben und deshalb diese Stützkonstruktionen. Wenn es halt so Sachen sind, was Stefan vorhin Überhänge genannt hat, oder ja, wahrscheinlich ist das so der Begriff, wenn du halt was hast, was erst irgendwo in 2 Zentimeter Höhe anfängt und bis dahin nur ganz dünne Füßchen hat oder so, dann wird es halt schwierig, weil du kannst den untersten Pixel von irgendwas, was von oben runterhängt, halt schlecht einfach so in die Luft hängen. Insofern muss es dann halt irgendeine Stützkonstruktion, die du später abschneidest und wegfeilst oder so, oder
abbricht.
Man muss das Ding...
Diese Trennlinie wird ganz dünn gedruckt zwischen der Stützkonstruktion und dem da oben drüber und dann kannst du das echt rausbrechen. Das geht super.
Ja, genau.
Also es ist wirklich toll. Manchmal fällt es auch schon fast ab, wenn du es von der Platte löst. Und ja. Genau. Was lustig ist.
Wenn man
da
mal so drüber nachdenkt, dann merkt man so, wo die Fallstricke sind und die Lösungen, die dafür schon gefunden wurden von der ganzen Szene, sind halt echt krass genial teilweise. Das ist schon cool.
Ja, und was halt echt cool ist, der kann also wenn er zwei Stützen hat, also rechts und links irgendwie, dann kann der so Sachen auch brücken über eine längere Strecke und überraschend lang, also zentimeterweise, wo er quasi in der Luft druckt. Wenn er auf der einen Seite anfangen kann und auf der anderen Seite sich wieder festhalten kann, dann geht das. Wenn du den Drucker richtig, also das habe ich selber noch nicht geschafft, diese ganz komplizierten Sachen. Ich dachte, ich fange mal mit Sammlerklipsen an. Beziehungsweise so. Ja, und ich habe so eine Box gekauft, gedruckt, wo man so wie heißt das Zeug, was man immer in diesen Päckchen mitkriegt, damit die Sachen trocken bleiben? Silizium?
Silikagel, ja.
Silikagel, genau. Mhm. Weil das Filament gerne es mag, wenn es trocken ist. Und da habe ich mir halt so kleine Boxen gekauft, die seht ihr auch auf dem Foto in Orange in der Ecke, wo du halt einfach diese Perlen reingießt. Und dann packst du das in die Kiste zusammen mit dem Silikagel und deine Filamente und dann bleibt es nämlich schön trocken. Und dann kannst du dir eben so Sachen drucken, also mit so Sachen. Ja, eben erstmal angefangen mit Sachen für den 3D-Drucker. Weil wenn ich jetzt schon die guten Sachen fürs Wohnzimmer drucke und die dann nicht so schön werden, das stößt nicht direkt auf Akzeptanz.
Was heißt, habe ich noch nicht geschafft? Also wo liegt denn da die Fähigkeit? Also wenn jetzt das Modell an sich, mal angenommen, du nimmst irgendwas Ultrakompliziertes aus Thingiverse und lädst da das File runter und hast jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal, volle Auslastung, 24x24x24 Zentimeter TIE Fighter mit super vielen Details und du lädst jetzt dieses File da rein, wo ist jetzt sozusagen das, was du üben musst, damit das heute noch nicht gelingt, aber du es in 6 Wochen dann kannst. Also was ist das, was du können musst?
Du musst den Slicer so verstehen, dass du den richtig einstellst, dass du eben ihm sagst, also zum Beispiel die Dicke der Wände, ob du eine Bahn, zwei Bahn, drei Bahn machst, wie du das Infill, also das, was man nicht sieht, das wird ja nicht in der Mitte voll gedruckt, sondern da druckt er dann irgend so ein Gittermuster rein. Und das musst du halt verstehen für die Konstruktion, die du hast. Also irgendwie so ein Teilfeld, der besteht ja nur aus Wänden gefühlt. Da ist ja nicht viel Zwischenraum, aber wenn es jetzt Todesstern oder sowas. Also, genau. Ja, oder ja. Die Kugel in der Mitte, die muss ja auch irgendwie ausgefüllt werden, dass das funktioniert. du musst mit den Geschwindigkeiten spielen, eben, dass du schwere Sachen dann langsamer druckst, dass du vielleicht diesen ganzen TIE Fighter in langsam und nicht im Ludicrous Modus druckst. Und also das sind so die Sachen, die man da gerne langsamer machen möchte.
Okay, verstehe. Ja.
Und eben können und verstehen muss.
Also das heißt aber, also diese
Was
Modelle
hast du jetzt gerade geschickt? Ach, du hast einen TIE Fighter. Oh Gott.
Ich hab einen TIE Fighter geschickt.
Wie groß ist der denn?
Der ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem.
Der ist einen Meter breit. Connected nee, by Aluminium Tubes. Ah ja, okay, alles klar.
Ja, okay, der war jetzt vielleicht ein bisschen extrem. Aber
Oh, hier ist auch ein Star Trek TNG-Style.
Also das ist interessant, weil das Verständnis hatte ich soweit noch nicht, dass quasi das Modell auf Thingiverse ist quasi das reine 3D-Modell des Objekts, was erzeugt werden soll. Und eben genau das, was ich am Anfang meinte, das mit den Stützkonstruktionen, das macht der Slicer, aber du musst ihm helfen. Und das ist die Kunst sozusagen.
Genau. Und es sind eben nicht nur die Stützkonstruktionen.
Naja, aber Infill und Wanddicke und so, also quasi Wanddicke. Übersetzung dessen,
genau.
Wie kann ich dieses Modell mit meinem Drucker erzeugen, mit meinem Filament.
Genau, oft steht dann auch dabei hier, ich drucke das mit so und so viel Millimeter pro Sekunde und das und das und das und ich nehme das Filament und so weiter und dann
hat der Typ aber eine andere Luftfeuchtigkeit, eine andere Raumtemperatur und schon ist alles für den Arsch, dann genau. Ist es wieder anders.
Bei dem ist saukalt und es trocknet halt nicht und dann ist natürlich was anderes, als wenn es bei mir irgendwie 23 Grad und zu warm hat oder so. Also kann alles sein. Ja, und es ist wohl auch viel einfach Try and Error. Also.
Try and Plastikmüll, genau, das ist das, was meine Frau meinte.
Ja gut, aber PLA.
Ja, PLA, genau, aber okay.
Ich wollte jetzt gerade sagen, ja, cool. Ich habe noch keinen Plastikmüll gedruckt, aber ich habe ja den Griff, um dieses Türchen aufzumachen, das war ja schon, weil da habe ich leider scheiße konstruiert oder diese Klappe, ich habe so eine Klappe in das Tischchen reingebaut, wo man an die Steckdosen und so weiter drankommt. Und das muss natürlich irgendwie aufgehen. Und im Moment habe ich einfach Klebeband dran geklebt, so nach oben und wieder zurück, dass du da so einen Haken hast, wo du hingreifen kannst. Aber da könnte man natürlich auch einfach was drucken, dass das noch ein bisschen schöner aussieht. Und das, was ich jetzt quasi gedruckt habe, was ich einfach probehalber auf einen anderen Druck mit draufgelegt habe, also aufs Bett mit draufgelegt habe, was ich da konstruiert habe, um es zu testen, ob es überhaupt funktioniert, hat halt nicht funktioniert, weil es zu dick war und irgendwie schief und dann zu kurz und zu dick. Und ja, und es war orange, was natürlich auch nicht geht. Aber dieser Orange, das Orange ist so eine geile Farbe. Und jetzt habe ich noch lila angefangen heute. Das sind so tolle Farben dabei.
Ja, cool.
Ja. Genau.
Ja, ich glaube, man kann ganz viel machen. Vor allen Dingen die Menge an Ideen, die einem, wenn man so mal anfängt, darüber nachzudenken, am Anfang denkt man vielleicht, ja, was könnte ich schon brauchen? Und das kommt dann wahrscheinlich irgendwann, gell? Wenn man
ja,
fängt dann
klar.
An, in der Welt Dinge zu sehen, wo man denkt, hier noch und hier noch und hier noch und so und dann.
Ja, also bei mir war quasi der Punkt, wo ich gedacht habe, so, oh, das wird sich schon lohnen, so ein Ding zu kaufen. Als ich Schubladen bei mir für die Werkstatt gebaut habe und mir überlegt habe, so, ja, da müsstest du so Trenner reinhaben. Aber es wäre cool, wenn du so flexible Trenner rein hast, dass wenn du, keine Ahnung, da einen Hammer liegen hast und im nächsten Fach liegen Schrauben oder sowas, die brauchen ja nicht so die gleiche Länge.
Mhm.
Und da gibt es halt jemanden, der so ein Open-Source-Projekt gestartet hat, das nennt sich Gridfinity. Da druckst du quasi so ein Raster, also ganz flach, einfach nur so Stege quasi. Und dann kannst du Kästchen drucken. Und diese Stege haben einen bestimmten Abstand, 42 Millimeter ganz zufällig. Das sind nur Nerds da unterwegs, so schön. Und dann diese Kästchen haben halt auch also sind in 7er Schritten in der Höhe. Und dann kannst du halt sagen, ich drucke ein 1x1, also 42 mal 42 und 6 hoch, also 6 mal 7 hoch Kästchen. Mhm. um da, weiß ich nicht, meine Schrauben reinzutun. Und dann gibt es die halt noch mit so einer Lippe, wo du dann draufkleben kannst, was du da drin hast. Also mit so einem Drucker, wie heißen diese Labeldrucker? Labelprinter. Oder du druckst halt was Großes. Oder du druckst halt ein Kästchen, was du aber vorher so bearbeitet hast, dass da genau dein Lieblingsstift reinpasst. Mit so zwei Löchern an der Seite, dass du den auch gut greifen kannst. Und da dachte ich mir so, oh, das wäre eigentlich schon cool, wenn ich das hätte. Und dann bin ich hier bei uns in der Gegend, habe ich mal einfach nach 3D-Druckern, so Menschen, die das machen und für Geld, geguckt und habe halt so, ja, ich bräuchte das und das und das und weiß nicht, 25 von den Dingern und das, und da kommst du halt auch irgendwie bei 900 Euro raus.
Das ist immer erstaunlich teuer, gell?
So ja, der sagt halt so, dass die Zeit, die der Drucker eben ihm nicht zur Verfügung steht, die muss er natürlich auch bezahlen, ganz klar. Also, oder seine Druckfarm, die muss er ja einrichten und dies und jenes, und es kostet alles. Und deswegen so, ja gut, also dann drucke ich den Satz einmal und drucke irgendwie noch drei andere Sachen, und dann hat sich schon fast, also natürlich muss ich auch Filament bezahlen, klar, aber ja, das war so für mich der Grund, so, ja, das könntest du eigentlich dann doch irgendwann mal angehen. Und ja. Jetzt ist er früher hier aufgetaucht.
Übrigens, als
er
war. Diese Einsätze für so Schubladen oder sowas, wo du es gerade erzählt hast, das ist ein Problem mit diesen Rasterungen und so Einsätzen, die irgendwie flexibel verstellbar sind. Es haben Camper in Wohnmobilen auch, weil da ist das Problem, dass sich das Zeug während der Fahrt nicht bewegen darf oder zumindest nicht so weit bewegen darf, dass es nennenswert Schwung aufnimmt und irgendwo anders einschlägt.
Jetzt stell dir vor, du hast ein Raster da unten drin, was einfach von Rand zu Rand geht, was sich nicht bewegen kann. Ja, genau.
Kann man kaufen. Gibt es im Campingzubehör. Gibt es solche Platten und diese Steckdinger, die man da drauf steckt. So wahrscheinlich jetzt nicht perfekt für jede beliebige Größe, aber klar, so für die gängige Schubladengröße gibt es das zu kaufen.
Genau, die sind ja dann wieder genormt. Aber du könntest es halt auch, wenn du einen 3D-Drucker hättest und einen eigenen Camper, könntest du das halt direkt da reindrucken. Und dann gibt es diese Grids auch eben mit Aussparungen, wo du dann Magneten reinkleben kannst. Und dann hast du halt, also der hat das eigentlich ursprünglich angefangen, um seinen Schreibtisch aufzuräumen. Und dann hat er auf dem Schreibtisch so ein Grid liegen und kann dann da seine kleinen Boxen reinstecken. Und dann hat er irgendwie eine Anlage gebaut für seine Lötstation, wo alles da dabei ist, was er dann einfach nur zu sich hinziehen kann. Und sonst steht es halt woanders, oder er packt es in eine Kiste, räumt es in den Schrank. Und dann haben die Leute angefangen, das dreidimensional in die Höhe zu bauen. Aber irgendwie die Seitenteile bei den Dingern nicht mitzudrucken, und zwar genau in so einem Auslass, dass du vom Mikroskopieren diese Unterleg-Glasplatten, die irgendwie auch nichts kosten, da reinstecken kannst. Das heißt, du kannst von der Seite, wenn du da so einen Turm vor dir hast, reingucken, was in deinem Kästchen drin ist. Und hast da trotzdem so einen großen Turm von Zeug, was du rausziehen kannst. Und das ist so geil, wie kreativ die Leute sind. Das ist so schön.
Ja.
Ja, aber es dauert halt alles, das zu drucken. Also wenn ich jetzt hier meine Schubladen draußen mal voll drucken möchte, es sind drei Schubladen, glaube ich, die zwar irgendwie, die größte ist, glaube ich, 55 tief und 68 breit oder so, also es ist eine Riesenschublade, aber da bin ich halt Wochen beschäftigt, bis ich da alles einsortiert habe und alles drin habe. Und so viel Zeug habe ich auch gar nicht, aber wenn du es so nach und nach machst und wenn es eben nicht im Camper ist, sondern in der Werkstatt, dann kannst du es ja auch alles mit Sekundenkleber einfach festkleben, und wenn es nicht mehr geht, dann gehst du mit dem Spachtel dran und holst es wieder raus. Also da ist ja Sekundenkleber auch sehr nachgiebig.
Deshalb ist Thingiverse wahrscheinlich auch so ein schöner Name, gell? Weil das ist ja wirklich ein Universum von Dingen, die man so nach und nach erforschen und immer wieder neue Sachen entdecken kann, was noch gehen könnte und so.
Ja.
Und dann eben auch, klar, selber kreativ sein. Das Ding, das Pfeil nehmen und sagen, ja, aber bei mir müsste da oben noch ein Schnubbel dran und hier noch ein Knubbel und das muss weg und so, und dann.
Genau, dann kannst du es halt selber machen, und dann baust du dir dein eigenes Zeug genau in der eigenen Größe und in der Art, wie du das jetzt gerade brauchst. Ja.
Ja, und wenn jemand insofern waren wir beide mit unseren Tipps, Christoph und ich, nicht so weit weg. Du also mit Metallbearbeitung musst du ja Dinge so bearbeiten, dass sie irgendwie so werden, wie man sie haben will. Also, dass du Dinge erschaffen würdest, haben wir quasi beide gesehen.
Ja, gut, das mache ich halt im Moment sehr gerne.
Ja, ja. Es hätte jetzt auch sein können, dass du, weiß ich nicht, plötzlich anfängst,
Pole Dance.
Ukulele. Ja, Pole Dance oder Schlagzeug spielen oder so. Aber wir waren beide in diesem, er macht andere Dinge mit anderen Materialien Weg unterwegs.
Ja, ihr kennt mich halt doch schon ein bisschen. Soll vorkommen.
Tja. Sehr cool. Ja. Cooles Ding.
Ja.
Will ich unbedingt live sehen.
Ja. Wenn ihr nächstes Mal da seid oder dann denke ich, werden wir hier schon vorbeigehen.
Auf jeden Fall.
Ja. So, ich habe es ja schon angeteasert. Am Montagabend war die Keynote von Apple zur Entwicklerkonferenz. Und sie haben ein neues MacBook vorgestellt. Nein.
Auch.
Ja.
Aber darüber müssen wir nicht reden.
Doch, müssen wir.
Ach so?
Ich habe es nämlich gestern bestellt.
Nice. 15 Zoll eher.
Ja, genau.
Sehr fein.
Ja, wir hatten ja letzte Woche oder so schon mal drüber gesprochen, so, ja, er wäre schon eigentlich, ich brauche kein Pro, für was? Aber 13 Zoll ist zu klein. Oh, wenn die einen 15er hätten und dann haben sie es bestellt und dann haben sie es vorgestellt und oh, okay, alles klar. Aber das nur am Rand.
Ist ein sehr feines Gerät, glaube ich. Nach allem, was ich so im Podcast jetzt gehört habe über die Leute, die es auf der DubDub schon anfassen durften, die sagen, es ist super leicht für die Größe und vermutlich so, wenn man es in die Hand nimmt, wirklich einer der besten 15-Zoll-Computer, der je gebaut wurde. Ich glaube, da hast du keine schlechte Wahl getroffen.
Ich werde vermutlich, wenn ich Glück habe, in der nächsten Sendung schon davon berichten können.
Wow.
Das ist halt auch was Apple fantastisch gut hinkriegt, gell? Dieses
hier übrigens, ihr könnt es bestellen.
Nächste
Woche ist da.
Ihr könnt es heute bestellen und ab nächste Woche ist es verfügbar. Gerade hat MKBHD, also Marcus Brownlee, auf seinem Kanal so ein etwas meckeriges Video über Sony rausgebracht, die halt irgendwie so ein Handy ankündigen und dann sagen, hier ist das Handy und das ist jetzt hier und machen so einen riesen Hype-Train und schicken dann irgendwie Rezensionsexemplare an irgendwie alle YouTuber und dann rauscht so eine Welle von Hype durch die Welt und dann so, ja, Auslieferung dann so in 6 Monaten. Und so, ja, okay.
Da hätten sie auch eine Brille vorstellen können.
Hätten sie auch eine Brille vorstellen können, aber dann haben sie alle schon wieder vergessen und Samsung und Apple und alle haben danach schon ihre neuen Telefone vorgestellt und das Sony-Telefon ist dann einfach so, ja, pf, keine Ahnung, das ist Schnee aus dem Februar. Und das kriegen andere große, finde ich, Sony ist ja jetzt nicht irgendwer, gell, das ist ja richtig große Bude, kriegen das nicht hin, so diese Abstände zu kürzen zwischen, wir sagen was an und es ist verfügbar im Laden. Erstaunlich eigentlich.
Ja.
Würde man meinen, dass so ein großes Unternehmen das hinkriegt.
Gut, aber wir wollen nicht über Computer reden. Genau.
Nee, sie haben eine Brille vorgestellt, beziehungsweise sie nennen es ja nicht eine Brille, sondern sie nennen es ein Spatial Computer. Das Wort Headset oder Brille oder sowas ist nicht gefallen in dieser Keynote.
Christoph, was hast du denn? Ist oder was?
Es also ist ein eigener Computer.
Ist kein Eingabegerät, sondern es ist ein eigenes Ding.
Richtig.
Verstehe ich das richtig?
Es kann mit einem Mac zusammenarbeiten, muss es aber nicht. Und es erfordert kein iPhone oder irgendwas drumherum, sondern es ist einfach ein eigener Computer mit 2 Prozessoren übrigens. Der eine Prozessor, der da drin ist, ist genau der gleiche, der in dem MacBook steckt, was der Stefan gerade bestellt hat. Also der Hauptprozessor ist die gleiche Klasse. Ob es jetzt genau der identische Chip mit der identischen Anzahl an GPUs und CPUs ist, das sei mal dahingestellt, aber es ist ein M2-Chip da drin. Und dann hat es noch und der kümmert sich nur um die Applikationen, sag ich mal, und die Programme, die da drauf laufen. Und dann gibt es einen anderen Chip da drin, der wahrscheinlich auf einer ähnlichen Architektur ein bisschen anders geschnitten ist, wahrscheinlich mehr CPU, weniger CPU, mehr GPU, also mehr Grafikpower, der sich um das ganze dreidimensionale Positionieren von Dingen im Raum und Verarbeiten der Sensordaten und so kümmert. Insofern erklärt das auch schon so ein bisschen, was wir vielleicht noch dazu kommen, warum das Ding so viel kostet.
Wie viel kostet es denn?
3.500 Dollar.
Und wie viel kostet der Computer vom Stefan, der den gleichen Chip hat?
2.
Der einen von den Chip hat, ja, 2. ungefähr 2.000, genau. Aber der hat natürlich einen 15 Zoll Bildschirm dabei. Dieses Ding hat 2 ungefähr 4K-Displays, also für jedes Auge 1. Sie haben nicht genau gesagt, sie sagen more than a 4K experience for each eye. Also was ist more than 4K? Keine Ahnung.
Im Zweifelsfall ein, rechnerisch ein Pixel mehr, genau.
Ein Pixel mehr, ja. Aber 4K ist ja auch nicht exakt 4 Millionen nee, oder was auch immer. Das ist ja auch
und,
irgendwie so eine krumme Zahl.
Wie macht man da die Eingabe, wenn du sagst, es ist eigentlich ein Computer? Wie kontrolliert
das ist
man das Ding
überhaupt? Das Faszinierende. Du setzt diese Masse, also erstmal hat die mehrere fantastische Features. Um deine Frage direkt zu beantworten, du machst es mit den Händen und den Augen. Das Ding, du setzt es dir auf und
okay, du schaust irgendwo hin und
genau,
und
das Ding hat beleuchtet.
Gestikulierst einen Klick oder irgendwas.
Du gestikulierst einen Klick, indem du einfach nur deinen Zeigefinger und deinen Daumen aneinander tippst. Und wo du das machst mit deinem Finger, ob der unten auf deinem Schoß liegt, die Hand, und du nur so ganz unmerklich deine beiden Finger zusammendrückst, oder ob du das ganz plakativ vor dir in die Luft hältst und da zusammendrückst, ist völlig irrelevant, weil dieses Teil hat 12 Kameras. Einige davon sind nach innen gerichtet und schauen deine Augen an, um eben dieses Eye-Tracking zu machen. Deine Augen, weil es da drin natürlich dunkel ist, werden von Infrarot-Lampen, die du nicht sehen kannst, beleuchtet, damit diese Kameras deine Augen vernünftig tracken können.
Genau, und du blinzelst nie und hast dann total trockene Augen.
Ich glaube, mit Blinzeln wird er wahrscheinlich umgehen können.
Ja, der kann damit umgehen, aber du wirst es wahrscheinlich nicht mehr machen, weil du die ganze Zeit kontrollierst mit offenen Augen, indem du irgendwo hinguckst und so.
Naja gut, aber das machst du ja unmerklich. Also das Blinzeln machst du ja, ohne dass du drüber nachdenkst. Du nimmst es ja auch nicht wahr als Blinzeln. Also ich zumindest nehme mein Blinzeln nicht wahr. Ich weiß nicht, ob es bei allen Menschen so ist. Ich vermute es nur. Dieses Klicken ist wohl, also ich habe nur ein paar Videos gesehen von MKBHD und von ein paar anderen, die das ausprobieren durften, und die sagen, das ist so gut, dass du teilweise am Anfang unmerklich klickst, weil du offensichtlich deine Finger auch mal so zusammentust, und dieses Teil kriegt das halt mit, egal wo du das machst. Du gewöhnst dich dann relativ schnell dran, dass du so unmerkliche Dinge halt nicht mehr machst in dem Augenblick, wo du das Teil aufhast, aber es sei so präzise und so responsiv. Du kannst dann zum Beispiel scrollen, indem du einfach deinen Zeigefinger so nach oben schnickst, einfach so den Zeigefinger in die Luft so nach oben. Das nimmt er als Scrollen wahr. Und wo du halt was interagierst, sind halt deine Augen. Also was du anguckst, die Sachen reagieren auch darauf. Also wenn du ein Icon anguckst oder so.
Aber wie nimmt der das wahr, dass du deinen Finger bewegt hast?
Über die Kameras.
Hat man da so einen Handschuh an oder was?
Nee, die Kamera guckt nach unten.
Kameras.
Und sieht deine
Kameras.
Hand.
Da sind
die sieht
12
deine
Kameras
Hand.
An dem, ja.
Ach, auch irgendwie drei Kameras, die nach vorne gucken, eine, die nach unten guckt, oder zwei, die nach unten gucken. Und zwei, die auf deine Augen gucken, und noch ein paar Sensoren, also diese LiDAR-Sensoren, die jetzt auch im iPhone drin sind, die dann irgendwie die Tiefeninformationen holen, und weiß ich nicht.
Wie kannst du Text eingeben?
Du kannst eine virtuelle Tastatur einblenden, wo du die Buchstaben anguckst und dann klickst. Das wäre der einfachste Variante.
Ja, ganz schön umständlich, oder?
Na, weiß ich nicht. Schnell. Vielleicht das haben wir bei T9 auch gedacht, und dann hast du mal die Teenies gesehen, die T9 richtig konnten. Also ich vermute, das ist Gewöhnungssache. Zweite Variante, Spracheingabe. Das Ding hat natürlich Siri eingebaut, und du kannst ihm einfach diktieren. Das funktioniert im Moment, wenn man jetzt mal die iPhones als Basis nimmt. Die Diktatfunktion ist in den letzten zwei Betriebssystemversionen massiv verbessert worden. Das funktioniert gut. Das Ding wird auch, das ist interessant, in dem Marketingmaterial als eigentlich ein ausschließlich Indoor-Use-Gerät beschrieben. Also das Konzept scheint nicht zu sein, dass du damit auf der Straße rumrennen sollst. Das machen sie, explizit gibt es kein einziges Bild von diesem ganzen Marketingmaterial, wo du das Teil draußen benutzt. Du benutzt es in deinem Workspace, wie es immer so schön heißt. Das ist dann natürlich so ein schickes Fabrikloft bei Apple. Oder halt in deinem Zuhause. Insofern, du kannst mit ihm reden, und es wird dich dann vermutlich auch hören, weil du eben nicht an der vierspurigen Straße stehst. Oder die dritte Variante, du kannst ganz normal eine Bluetooth-Tastatur anschließen und tippen, wenn du möchtest. Also,
ich mein, die erste Assoziation, die ich vorhin schon hatte, war, du liegst dann zu Hause in deinem Sessel und wirkst apathisch von außen, und aber im Inneren kontrollierst du halt gerade einen Computer und machst irgendwas und surfst und keine Ahnung. Wo meine Frau dann sagen würde, ganz schön gruselig. Und es ist schon ein bisschen gruselig, oder? Also es ist schon...
Ja, meine Frau reagiert genauso, aber das ist ein Thema, was sie massiv in den Vordergrund gestellt haben, dass sie genau das nicht wollen. Also, dass sie nicht, das ist nämlich das, was bei vielen anderen Headsets so passiert. Bei vielen anderen Headsets, sei es jetzt von Meta oder die anderen Gaming-Headsets, die es noch so gibt, ist das so, du setzt das Ding auf und gerade wenn es so Virtual Reality-Brillen sind, dann bist du einfach weg. Ja? Du setzt das Ding auf und du bist in der anderen Welt. Ja, du weißt vielleicht auf so einer intellektuellen Ebene noch, dass du in dem Raum bist, aber das vergisst du vielleicht irgendwann oder jedenfalls aber, wenn da jemand kommt und neben dir steht, dann nimmst du nicht wahr. Es gibt dann bei manchen Headsets so, so Möglichkeiten, sozusagen die echte Welt durchzuschalten, weil das Ding eine Außenkamera hat. Bei manchen ist das schwarz-weiß. Bei manchen ist das nur mit einer Kamera, das heißt, es hat keine räumliche Information für denjenigen, der nach innen guckt. So ist es dann vielleicht Farbe, aber nur 2D. Es gibt auch welche, die mehrere Kameras außen haben, sodass sie auch einen dreidimensionalen Eindruck mit einzelnen Bildern fürs rechte und linke Auge bringen können. Aber das ist sozusagen nie First Class Citizen in diesem Konzept, sondern das ist immer so, ja, damit du dann irgendwie deine Chipstüte findest oder damit du nicht über deinen Sofatisch stolperst oder damit, wenn jemand dich anspricht, du das Ding nicht gleich vom Kopf reißen musst, sondern mal kurz auf durchsichtig schalten, also sozusagen Außenbild-Feed einblenden, damit du siehst, wer dich da anlabert. Und hier haben sie versucht, das explizit, und das haben sie immer wieder betont, ob das am Ende funktioniert, bleibt natürlich erstmal offen, weil wir das ja noch nicht selber ausprobieren können, aber sie betonen das und sie reiten da enorm drauf rum, dass es Interaktion mit der Außenwelt immer noch möglich machen soll. Dass du erstmal nur im Standardverhalten, wenn du das Ding aufsetzt, der erste Blick dadurch, du siehst deine Umgebung. Also die Außenkameras sind an und du setzt es auf und erstmal soll es sich so anfühlen, als hätte sich nichts verändert. Ob das so ist, ob das so wirkt, weil du siehst natürlich ein Kamerabild, wird die Zeit zeigen, wenn wir es mal ausprobieren können. Und dann tauchen virtuell Dinge auf. Also sei es jetzt einfach erstmal nur ein riesiger 50-Zoll-Bildschirm, der einfach vor dir schwebt in deinem Wohnzimmer. Und den du dann greifst und sagst, schieb den mal 20 Zentimeter weiter nach hinten oder ich setze mich mal hier hin, schieb den mal hier rüber. Und dann hier links davon könnte ich eigentlich noch einen brauchen. Und warum habe ich nicht da noch ein 100-Zoll-Bild über meinem Sofa schweben? Weil das fände ich jetzt gerade mal richtig, dass da noch ein bisschen CNN läuft oder so. Oder was auch immer du da tun möchtest. Du kannst dann immer hingehen und kannst sozusagen die Realität ausblenden und sagen, mach das mal schwarz oder mach da mal irgendwie einen schönen Kratersee auf Island hin oder mach Tatooine. Da mal Tatooine hin, weil ich jetzt Star Wars gucken möchte. Das kannst du machen und da haben sie dann aber auch so Funktionen, wenn das Ding detektiert, dass irgendjemand, eine Person sich dir nähert und dich ganz offensichtlich anspricht, dann wird dein Tatooine an der Stelle kurz durchsichtig und deine Tochter taucht da auf und sagt irgendwie, Papa, Papa, hier ist was los. Und für die anderen Personen auf der Außenseite hat das Ding, das sieht ja aus wie eine Skibrille und ist vorne erstmal schwarz und da sind Displays eingebaut und diese Displays, und da wird es wirklich creepy, ob das, wie das in echt aussieht, man kann es aus den Videos nicht so richtig sehen. Diese Displays versuchen eine Approximation, also eine Annäherung von dem, wie das aussehen müsste, wenn das eine durchsichtige Skibrille, also ein Bild deiner Augen quasi und deiner unmittelbaren umgebenden Gesichtshaut und Nase, zu approximieren und anzuzeigen und zwar auch zu versuchen, es aus dem richtigen Blickwinkel darzustellen. Also wenn du das Ding, wenn deine Tochter von links schräg reinguckt, sieht sie was anderes als deine Frau, die von geradeaus vorne reinguckt. Weil da sind so Linsen drin und hinter den Linsen sind irgendwie OLED-Displays und die innen scannenden Dinger wissen ja, wo du hinguckst. Das heißt, die Augenbewegung, die du gerade machst, können sie einfach 1:1 außen wieder anzeigen. Und die haben so eine eigenartige, durch diese Linsen haben sie so eine eigenartige Tiefe erzeugt, dass das Bild sieht nicht so aus, als ob ein Display vorne draufgeklebt ist, sondern es sieht so ein bisschen wie so in der Tiefe angezeigt, so in dem dunklen, als würde man so ganz knapp durch eine dunkle Sonnenbrille noch so Augen erahnen können, so ähnlich. Muss man mal in einem Video gesehen haben und ich glaube, schlussendlich muss man es in echt gesehen haben, bevor man es wirklich bewerten kann. Creepy auf jeden Fall, aber deutlich mehr dieses Konzept von, was können wir machen, damit Leute, die so eine Brille tragen, nicht von ihrer Umgebung komplett abgeschottet werden und auch für die Umgebung nicht so wirken, als ob sie nichts mehr mitkriegen. Weil sie nach außen, diese Brille kommuniziert nach außen, ob du gerade aufmerksam bist oder ob du gerade komplett in deiner Welt bist. Das wird über das, was das Außendisplay anzeigt, das legt dann solche Farbschleier. Nimm mal an, du guckst gerade ein Video, dann sieht man deine Augen noch so ein bisschen, aber da flimmert so ein blauer Schleier davor, sodass man wirklich sieht, okay, da sind seine Augen, aber er schaut gerade was. Und wenn du das wegmachst und nichts schaust, sondern wirklich deine Umgebung anschaust, dann geht auch dieser blaue Schleier weg und dann sieht man deine Augen deutlicher. Das heißt, man hat so ein Gefühl dafür, was machst du da gerade? Und bist du gerade aufmerksam und schaust mich an oder schaust du nur zufällig mit deinem Kopf in meine Richtung, aber eigentlich bist du gerade auf Tatooine? Das kriegt man mit, auch wenn du die Umgebung komplett rausdrehst und dich nach Tatooine begibst, dann sind deine Augen weg. Also dann merkt man auch wirklich, du kriegst jetzt gerade nicht mit, dass ich hier vor dir meinen Dödel aus der Hose geholt habe. Und
was?
wollte mal gucken, ob ihr noch wach seid.
Jetzt schon.
Also ja, genau, ja, Test bestanden. Ich finde es ein enorm interessantes Konzept und ich würde das Ding jetzt natürlich super gerne ausprobieren. Können wir natürlich noch nicht, weil es zum einen in Amerika nur ganz wenige Leute auf der WWDC gab, die es testen durften. Und ist in Europa ohnehin, also startet in Amerika erst nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr heißt es, immer so ein etwas schwammiger Begriff, kann Januar, kann März sein. Und dann later 2024 in other countries. Also ich nehme mal an, dass wir dann hoffentlich bei den ersten Ländern dabei sind, wo es mit ausgerollt wird, aber es ist nicht unmittelbar Deutschland gleich Startland. Stefan.
Ja, aber wie kommt man denn
jetzt von dem Ding? Ja?
Wie kommt man denn überhaupt dazu, das zu testen? Kann man da in den Apple Store gehen und sagen, ich will sowas testen, weil das werden ja wahrscheinlich alle machen wollen, oder?
Ja, klar.
Am ersten Tag wird es sicherlich voll sein, genau.
Am ersten Tag wird es voll sein, aber du kannst ja immer schon für Geräte, also zum Beispiel, wenn du jetzt eine Apple Watch anprobieren möchtest, also so ein Ding, was man nicht einfach nur da auf dem Ständer stehen hat, sondern was man vielleicht mal an den eigenen Armen machen möchte und so, dafür konntest du dir schon immer Termine klicken, um sowas auszuprobieren. Und so stelle ich mir vor, dass das da auch laufen wird. Du kannst es irgendwo aus 2 Meter Entfernung angucken, aber wenn du es wirklich aufsetzen und mal 10 Minuten ausprobieren möchtest, dann klickst du dir einen Testtermin auf der Webseite und dann, wenn der da ist, dann gehst du da hin und dann hast du deine paar Minuten mit dem Gerät. Das wird sicher möglich sein.
Hm. Okay.
Stefan, wir haben ganz, ganz, ganz kurz gestern kurz geredet dazu und mein Eindruck war, du bist skeptischer. Jetzt habe ich viel geredet, jetzt bist du dran.
Ja, skeptischer. Es ist halt, ich sehe noch nicht den Anwendungsfall, insbesondere jetzt in unserer Situation, und das ist ja das, wovon ich im Moment nur ausgehen kann, wenn man so mit anderen Menschen zusammen wohnt, sich so eine Brille aufzusetzen, um Arbeit okay, aber um Medien zu konsumieren, finde ich schon irgendwie seltsam, insbesondere weil ich es auch schön finde, gemeinsam mit den anderen Medien zu konsumieren. Gut, jetzt unsere sind noch ein bisschen klein, wir gucken immer wieder Groot. Das ist auch mit so einer Brille nicht viel aufregender, vermute ich.
Kennst du mittlerweile ein bisschen.
Ja, aber ist trotzdem süß. Ich guck's lieber als andere quatschige Sachen, irgendwie, wenn da Pepper Woods geguckt werden muss, das halte ich nicht so gut aus.
Ja, sitzt du da dabei? Ich sitze bei Pepper Woods nicht dabei.
Nee, Pepper Woods guckt sie auch meistens alleine, aber ja, genau.
Das ist so anarchisch.
Ja, ja, das ist schon lustig.
Der ist halt immer der Dumme, gell? Der ist halt immer der Idiot.
Ja, super dumm. Ja. Ich fahre eine Abkürzung. Nein, das geht doch schief. Doch, ich fahre eine Abkürzung. Was kann passieren?
Kinder kriegen da ein Precedent gesetzt über Väter. Nicht gut, ja. Aber egal. Gucken sie trotzdem gern.
Ist so.
Ja gut, aber er ist halt der alte weiße Mann, der alles besser weiß. Gell? Hat schon mindestens einen Funken Wahrheit.
Warum fühlen wir uns da so getroffen? Das sollten wir uns fragen. Aber egal, weiter zurück zur Brille. wie viele, anders gefragt, wie viele
ich
von den
Filmen?
Ich sehe
da mal in der Kinderrolle. Ich sehe da mal meine Eltern drin.
Ach so.
Easy way out hast du da gefunden. Sehr schön.
Ja, genau.
Wie viele der Filme, die wir hier für den Sneakpod gucken, schaust du mit deiner Frau und wie viele schaust du davon alleine?
Im Moment.
So koreanische Actionfilme.
Ja. Nee, schaue ich natürlich alleine, klar. Und dann wäre das schon eine coole Immersion, wenn du das so, weiß ich nicht, den
auf
koreanischen
100-Zoll-Fernseher gucken könntest vor dir.
Ja.
Auf dem Klo.
Ja, genau.
Genau.
Ich glaube halt, und ich habe mit meiner Frau heute Mittag auch drüber gesprochen und die war im Gegensatz zu euren gar nicht so, oh Gott, sondern, boah, da könnte man reisen, ohne andere Menschen zu treffen. Boah, das ist ein Traum. das möchte ich. Also,
ja, okay.
Eben so diese Idee, natürlich gibt es das jetzt noch nicht alles, aber wenn es da zum Beispiel, keine Ahnung, Island oder was hatte sie, Petra, dass man sich das ohne andere Touristen, ohne lange mit dem Flugzeug fliegen, ohne
die Hitze.
Die Hitze, sondern einfach gemütlich von der Couch, du läufst da rum, du guckst dir das an, du kannst frei nah an Sachen ranlaufen, du kannst aber auch eben drüber schweben, um dir irgendwas aus einer großen Höhe mal anzugucken. Du hast die komplette Freiheit und wir haben dann weiter überlegt, insbesondere eben für Menschen, die aus den unterschiedlichen Gründen nicht mehr oder nicht reisen können. Gut, wenn es finanzielle Gründe hat, dann kannst du auch eine 4.000-Euro-Brille nicht
ja gut, aber es ist First Generation, gell? Lass mal 5, 8, 10 Jahre ins Land gehen, dann sind die Dinger für 1.200 Euro beim Mediamarkt. Also,
ja,
oder es gibt sie halt nicht mehr.
Oder es, genau.
Oder das, ja.
Aber eben, du könntest sowas angucken. Du könntest aber auch, wenn es jemand gibt, der das gut kann, dir das alte Rom angucken oder irgendwelche. Ja,
das ist schon geil.
Weiß ich nicht, hier von Christophs Steinformationen in der Entstehung im Zeitraffer. Wie da irgendwelche Überlappungen passieren. Und das sind halt dann schon Sachen, das ist echt aufregend.
Also der Kritiker, der Apple, der diesen Ansatz von Apple kritisieren wollen würde, würde jetzt einwerfen, dass das natürlich aber auch mit einem 500 Euro Headset von Meta geht, ne? Mit so einer Oculus Quest irgendwas, hast du nicht gesehen, 3-4 irgendwas. Anderen, weil das ist VR, was du vorschlägst. Das ist klar, diese Brille kann VR, denn sie ist ja eigentlich eine geschlossene Brille und sie kann jedes beliebige Bild darstellen. Aber ich glaube, dieses Konzept, auf dem
aber
Apple
rumreitet. Wenn du Pixelgrütze angucken willst, dann kannst du halt auch dir irgendwie deinen 386er rauskramen.
Ja, klar, stattgegeben, die Bilder hier drin sollen, was man so hört von den Leuten, die es getestet haben, schon sehr viel beeindruckender und besser sein, als das, was so bisher in den Mittelklasse-Headsets zu sehen ist. Aber dafür bräuchte es halt nicht diesen aufwendigen Ansatz, den Apple hier fährt, sondern dafür würde dann auch diese Schwarz-Weiß-Einblendung der Außenwelt reichen. Und da bräuchte ich auch nicht die Augen außen drauf, sondern ich will ja nur ins alte Rom und setze mich auf mein Sofa und einen Controller in die Hand und laufe im alten Rom rum. Das geht im Grunde jetzt schon. Klar, das geht damit besser und es sieht geiler aus und so.
Ja, und was aber, die anderen aber eben bisher auch nicht hin. Diese Person, die nicht mehr reisen kann, weil sie vielleicht alt ist oder eine Krankheit hat oder sonst irgendwie, die aber trotzdem mit anderen Menschen da wohnt oder vielleicht mit anderen Menschen in einem Haus ist, aber bettlägerig ist und die dann aber trotzdem ihre gewohnte Umgebung wahrnehmen kann, trotzdem in diese andere Welt eintauchen kann und wieder die echte Welt sehen kann. Also ich finde, es gibt halt schon einen krassen Komfort und wenn du auch vielleicht dich nicht so bewegen kannst und nur den Finger und die Augen bewegen kannst, kannst du das halt trotzdem voll nutzen.
Mhm. Ja, ich glaube, da ist eine Menge Musik drin. Auch was jetzt in den Kritikvideos, die man jetzt so hört und Podcasts, wird immer darauf rumgeritten und es war schon ein bisschen creepy auf der Keynote. Es gibt eine so eine Szene in dem Vorstellungsvideo, wo erklärt wird, dass das Ding halt auch als dadurch, dass es ohnehin 12 Kameras dran hat und stereoskopisch die Welt sieht, dass es eben auch als stereoskopische Kamera dienen kann. Das heißt, du kannst 3D-Fotos damit machen, kannst also irgendwie oben rechts auf diese Kronen drauf drücken und irgendwie den Fotomodus aktivieren oder irgendwas und dann einfach ein Foto oder ein Video machen, was du dann später mit Hilfe derselben Brille, die du aufgehabt hast, als du das gefilmt hast, dann auch wieder anschauen kannst und dann eben auch wieder einen dreidimensionalen räumlichen Eindruck von dem Foto oder dem Video, was du dort gefilmt hast, genauso wieder wahrnehmen kannst. Und in dem Video ist halt eine Szene drin, wo der Vater das Geburtstagskuchenkerzen ausblasen der Tochter mit einer Freundin oder Schwester oder was auch immer filmt. Und indem er diese Brille aufhat und die Videofunktion macht und dann später irgendwann dieses Bild wieder anguckt. Und dann hörst du jetzt überall, und das gebe ich zu, das Gefühl hatte ich in dem Augenblick auch, was für ein creepy Dad, der am Geburtstagskerzen ausblasen seiner Tochter diese bescheuerte Brille auf dem Kopf hat und der Zeremonie quasi mit einer Skibrille, mit einer riesigen beiwohnt. Aber dann habe ich mich selbst irgendwie dabei ertappt, das auch zu denken und das dann in dem Podcast zu hören und habe gedacht, ja, stimmt, irgendwie creepy. Aber gleichzeitig glaube ich.
Bist du nicht der bei jeder Gelegenheit die Kamera hält, also deine iPhone-Kamera hält und durch den Monitor guckt und dann daraus auch wieder Filme schneidet? Also das ist doch.
Ja, bin ich.
Also ja, natürlich ist ein anderes Gerät. Du hast nicht die Augen komplett abgeschattet, aber.
Genau.
Also, das war eben auch mein Gedanke so. Ja, klar, aber ich mache auch von allem Fotos oder ich.
Und ich glaube, dass die Geschichte auch noch nicht zu Ende erzählt ist. Sondern, also es geht ja nicht nur darum, dass ich da auch eine Kamera halte und vielleicht entweder schaue ich tatsächlich auf den Bildschirm oder ich gucke auch wirklich über das Handy drüber, weil man entwickelt ja irgendwann auch so eine gewisse Routine, ein Handy so zu halten, dass es in die richtige Richtung guckt, ohne dass man die ganze Zeit auf den Bildschirm starren muss. Kann man auch mal direkt auf das Kind gucken und filmt trotzdem noch so einigermaßen das Richtige, das passt dann schon. Aber ich glaube, die Story ist an der Stelle noch nicht zu Ende erzählt. Wenn Apple zum Beispiel vorhätte, in das iPhone 15, 16 irgendwann auch stereoskopische Kameras einzubauen, dass das Handy auch stereoskopisch filmen kann, dann können sie uns das natürlich heute nicht erzählen, weil dann hätten sie das verraten, was sie planen für ihre nächsten Produkte. Also erzählen sie uns heute erstmal, dieses Ding ist die stereoskopische Kamera, aber niemand, wenn das Ding mal auf dem Markt sein sollte, hält DJI oder Sony oder wen auch immer, Samsung auf, eine stereoskopische, gegimbelte Kamera zu bauen, die du super klein, super kompakt irgendwie aus der Hosentasche holen und mal eben was filmen kannst, ohne dass das so aufdringlich ist, dass du so einen riesigen Skibrillenklotz auf dem Kopf hast. Aber diese Story wird uns Apple natürlich nicht in seinem Werbevideo erzählen. Oh, übrigens, hier verraten wir euch das Feature, was wir ins iPhone in 2 Jahren einbauen. Liebe Konkurrenz,
irgendwann könnten ja Telefone vielleicht auch stereoskopisch filmen. Oder DJI baut es in die Kamera, in die Drohnen ein, was auch bestimmt mega geil wäre.
Eben, das kann alles und wird alles kommen. Insofern, das finde ich dann jetzt so ein bisschen kleingeistig, sich darauf zu konzentrieren, dass das ja die einzige stereoskopische Kamera dieser Erde sein könnte, ist natürlich Bullshit. Ja, sie ist auch eine, weil es ist eh alles eingebaut. Es wäre sehr, sehr dumm, das Feature nicht nach dem User nicht zur Verfügung zu stellen, wenn er das eh schon alles bezahlt hat, dann soll er das auch so nutzen können. Aber das muss ja nicht deine einzige stereoskopische Kamera sein. Fakt ist sogar, es gibt ja stereoskopische Kameras schon seit langem zu kaufen. Mein Vater hat eine, die ist zwar scheiße, weil es irgend so ein billiges China-Ding ist, aber der hat schon vor Jahren stereoskopische Fotos mit so einer billigen Crap-China-3D-Kamera gemacht und die dann auf seinem 3D-Fernseher angeguckt mit diesen lustigen Polarisationsbrillen. Gibt's alles, wird dann auch kommen, wenn der Anwendungsfall da ist, dass die Leute, wenn sich dieses Ding tatsächlich verkaufen und in irgendeiner Form zu einem größeren, mit der zweiten, dritten Generation zu einem größeren Ding werden sollte, dann wirst du nicht damit filmen müssen. Garantiert nicht.
Ja, stimmt wohl.
Diesen Anwendungsfall, ja, das mit dem auf dem Sofa sitzen, meine Frau ist schon immer sehr ungehalten, wenn ich die AirPods drin habe und dadurch, dass es ja so In-Ears sind, du musst ja noch nicht mal das Noise Cancellation anhaben, nur durch die In-Ear-Funktion wirst du ja schon so ein bisschen taub und ich habe mich schon ein paar Mal fast zu Tode erschreckt, wenn ich irgendwo im Wohnzimmer irgendwie aufräume und wähne sie im Kinderzimmer beim Kinderschlafen legen und stattdessen ist sie dann aber schon fertig damit und steht plötzlich hinter mir. Und ich drehe mich um und erschrecke mich zu Tode, weil ich sie nicht habe kommen hören. Und
deswegen dann ich immer nur einen drin. Immer.
Ja, ich habe meistens 2 drin, weil ich das nicht mag, wenn es nur in ein Ohr redet. Ich leide dann halt unter diesem Effekt, dass ich mich wirklich zu Tode erschrecke, weil ich das nicht habe kommen. Also ich bin da seit 20 Minuten irgendwie am Räumen und Machen und Tun und Spülmaschine und irgendwas und irgendwann drehe ich mich um und steht einfach direkt hinter mir und so, oh mein Gott. Und sie so, ja, aber ich habe doch schon 3 Sätze irgendwie zu dir gesagt. So, ja, habe ich nicht gehört. Und mittlerweile geht sie dazu über, dass sie, wenn sie in den Raum reinkommt und sieht, dass ich da mit dem Rücken stehe, dass sie erstmal den Lichtschalter nimmt und an, aus, irgendwie, dass ich irgendeinen optischen Hinweis bekomme, dass sie jetzt da ist.
Sie können auch Eisen nach dir werfen.
Ja, das würde natürlich noch viel, viel schlimmer werden, wenn ich da irgendwo rum in der Gegend rumstehe mit so einer Brille auf dem Kopf und die Außenwelt nicht mehr wahrnehme.
Oder kommt ein Kissen angeflogen.
Ja, genau. Aber die Anwendungsfall, so hier am Schreibtisch zu sitzen und jetzt nicht mehr hier diesen ganzen Klatter auf dem irgendwelche Bambusständer, über den ich hier neulich berichtet habe und meinen riesigen Monitor und Zeug rechts und links davon, sondern so, ja, so virtuelle Displays, die ich so in der Luft rumschieben kann und so. Also jetzt beim Podcasten so ein Ding aufzuhaben, 2 Stunden, why not? Videokonferenz, FaceTime-Zeugs da noch reingeschaltet. Ja, das ist auch creepy, wie sie das gemacht haben mit dem 3D-Avatar. Aber wie sollen sie es auch anders machen?
Ja, aber der Typ wirkte irgendwie sehr uncanny. Also, wow.
Ja, gebe ich dir recht. Der wirkte nicht so cool wie das, was Google mit dieser Fernseher-Konferenzwand. Hast du das Video gesehen?
Nee.
Apple hat so hat so ein Projekt, wo du auch Videokonferenzen machen kannst und das in 3D. Und das funktioniert irgendwie so, die haben das in so einen Raum reingebaut, aber das soll später dann halt mal irgendwo theoretisch bei dir zu Hause stehen können, aber es ist alles noch Prototypenstadium und sie lassen da im Moment nur sehr wenige Leute ran. Stell dir vor, du sitzt relativ dicht vor einem 50-Zoll-Fernseher und in dem Rand von dem 50-Zoll-Fernseher sind ein Sack voll Kameras eingebaut. Und dieses Display ist so, dass es unterschiedlich wahrnimmst, je nachdem, aus welchem Blickwinkel du drauf schaust, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das Display tatsächlich ist oder ob das über ein Tracking deiner Augen passiert und es dann ganz schnell andere Bilder anzeigt, wenn du von woanders guckst. Jedenfalls ist erstellt in 3D durch die ganzen Kameras quasi eine 3D-Map von der Welt, also von deinem Gesicht im Wesentlichen. Ist im Moment noch sehr darauf angewiesen, dass da eine weiße Wand hinter dir ist und überträgt das an ein identisches Gerät irgendwo anders auf der Welt, wo auch jemand vor so einem Gerät sitzt. Und die Wirkung auf die Leute, die das benutzen, ist wohl so, die sitzen davor und es wirkt auf sie so, als wäre das kein Fernseher, sondern ein leerer Rahmen, durch den sie durchgucken, wo auf der anderen Seite im selben Abstand jemand auch sitzt. Also so muss das wirken auf die Personen. Also du schaust da durch und du glaubst es nicht, dass das eben war es noch ein ausgeschaltetes schwarzes Display mit einer ganz offensichtlichen matten Plastikwand vor dir. Und dann geht es an und du hast das Gefühl, es ist plötzlich einfach weggegangen und da sitzt jemand. Und
klingt der gut, sitzt aber
am anderen Ende der Welt. Und das sah sehr viel realistischer aus. Und die Leute machen dann immer so, also auch MKBHD hat dazu ein Video gemacht, wo der eine irgendwie einen Apfel hochhält und er sagt, er hat geglaubt, er könnte den greifen. Also er wollte da hinfassen und den Apfel abnehmen. Und das geht dann halt nicht, weil du dann greifst du irgendwo ins Leere, in die Luft vor dir, aber du siehst diesen Apfel da schweben vor dir und das muss wohl echt beeindruckend sein. Ja, und so war der nicht.
Da kannst du bestimmt mega lustige Scherze machen in so einem Konferenzsaal. Wenn du irgendwas in Richtung von diesem Fernseher wirfst und alle denken, es kommt auf der anderen Seite gerade rausgeflogen und du wirfst halt so knapp drüber oder drunter oder so.
Und die ducken sich alle weg. Also ich glaube, da kommt noch was auf uns zu in Sachen Technologie. Natürlich kann es auch so enden wie bei Wall-E, ne? Also, dass wir dann alle in so
Schwebepods genau, so klingt
und
das.
Fett werden und nicht mehr bewegen. Oder Surrogates, ja, auch so ein Film, wo wir immer wieder, wir sind ja ein Filmpodcast, vielleicht müssen wir da mal wieder zurückschwenken.
Es gibt unzählige Filme, die das machen. Ja, ne?
Absolut. Wo die Leute dann nicht mehr
Matrix, in die echte Welt rausgehen. Habe ich falsch verstanden, sorry.
Ja. Ja gut, da ist es mir, dieser lustige Stecker hinten am Kopf, das ist ein bisschen was anderes. Aber ich bin gespannt, also 3.500 Euro und Dollar, ja, der Europreis war wahrscheinlich eine 4 vorne, ziemlich sicher, ja, Steuern und ganze Zeug, also der wird mindestens eine 4 vorne sein, wäre wahrscheinlich sogar irgendwie 4,2, 4,5 oder sowas, wird es kosten. In Deutschland nächstes Jahr, wer jetzt schon mal anfangen will mit Sparen, dann könnt ihr euch da ausrechnen, was ihr da jeden Monat zurücklegen müsst. Aber lasst dann eine Generation 2 und 3 kommen. Und da steht irgendwann 1999 dran. Ich glaube, da werde ich schwach. Also dann kaufe ich das Ding.
Für 4. Kapitelmarke Bob hat ein neues Hobby.
Ein neues Hobby und seine Frau hasst ihn dafür. Schöne Kapitelmarke. Also lustig ist, ich habe auf Mastodon habe ich einen Post gelesen, wo irgendwie einer auch der Meinung war, dass er will das Ding haben und nächstes Jahr kaufen. Und hätte dann seiner Frau davon erzählt und die hätte gesagt, das geht nicht, wir können nicht nur eins davon haben. Also es gibt wohl die Reaktion in mehrere Richtungen, dann scheint ja auch nicht so negativ zu sein, Stefan.
Nö.
Tja.
Also wie gesagt, das Thema, meine persönliche Anwendbarkeit, die sehe ich aktuell nicht gegeben, aber vielleicht muss ich sie einfach aufsetzen, um es zu verstehen. Also das ist so, ja, ich habe früher auch nicht gedacht, warum ich irgendwie ein Telefon brauche mit so einem fancy iPhone-Betriebssystem, was geschlossen ist und so weiter. Und jetzt, ja, ist alles bei mir in den Geräten so von der Welt. Also, ja, das ist, ist einfach eine andere Welt sozusagen.
Ja. Also ich, allein diese riesigen Displays, die man sich so in die Welt stellen kann, also es gibt ja diese, in dem Video diesen Typen, der in seinem Büro steht und hat dann so, steht an so einem leeren Schreibtisch, da ist halt nichts drauf, also er hat da seinen Mac an der Seite liegen, aber der ist zugeklappt. Ich glaube, er hat dann vor sich irgendwie eine Bluetooth-Tastatur, steht einfach im Grunde an einem leeren Schreibtisch, seine Kollegen sind da auch mit im Raum, er hat dieses Ding auf und wenn die Kollegen irgendwie auf ihn zukommen, dann nimmt er das ja auch wahr, weil er ja die Umgebung nicht ausgeblendet hat. Er hat aber dann so um seinen Schreibtisch rum vier riesige Displays. Also wenn das wirkliche Fernseher in der, also Monitore in der Echtwelt wären, dann wären die sicherlich 60 Zoll groß oder sowas. Und davon hat er vier Stück einfach so um sich rum positioniert. Der eine schwebt so ein Stück neben seinem Schreibtisch irgendwie, da hat er seine Musik laufen. Und vor sich groß den Browser und dann irgendwie noch Chatfenster und so Zeugs. Und dann steht er da und dreht so seinen Kopf und macht und tut irgendwie mit diesen Dingern rum und ist halt trotzdem irgendwie in diesem Raum und er sieht seine Kollegen dahinter rumlaufen. Also die da so, kann zwischen den einzelnen Fenstern durchgucken und sieht die da vorbeimarschieren. Und ich glaube, das muss man einfach auch mal erlebt haben, ob das was ist oder nicht. Das sieht sehr faszinierend aus. Auf jeden Fall. Aber, ja.
Da haben sie doch jetzt für das FaceTime doch auch so eine Sonderfunktion, ich glaube am Mac war das gezeigt, wo du eben, wenn du eine Präsentation machst, die diese Präsentation zwischen dich und den Hintergrund schieben können, wo die Leute an dir vorbeigucken, den Hintergrund von deinem Raum noch sehen, aber auch die Präsentation, als hättest du einen Fernseher schräg hinter dir stehen. Das fand ich, sah so cool aus.
Das sah wirklich cool aus, ja, mit den tiefen Informationskameras von den Handys, wenn du das benutzt mit Continuity Camera, dann können sie das ja machen, weil sie ja tiefen Informationen aus dem Bild auch extrahieren können. Teams hat ja so eine Funktion, so ähnlich, dass es dich freistellt, so hemdsärmlich wie Teams das halt macht, da fehlen dir gerne mal Haare, Ohren oder andere wichtige Anbauteile.
Nur wenn du was trinkst, dann irgendwie eine Flasche, dann taucht die plötzlich auf, dann ist sie wieder weg. Wenn hinten jemand in den Raum reinkommt, ist so ein Kopf da und dann ist er wieder weg. Und
genau, yeah. Katzen auch immer gut. Meine Kollegin hat Katzen, wenn die irgendwie auftauchen, dann sind die auch immer so halbtransparent und den Schwanz sieht man und ein Ohr, aber den Rest nicht oder so. Und manchmal glitscht die Katze dann so kurz ins Bild und dann ist sie wieder weg und dann denkst du, oh, das war weird. Und genau, Flaschen auch immer oder wenn du was trinkst, so dann nur der Teil, der vor deinem Gesicht ist, der Rest von der Flasche, der so seitlich aus dir raussteht, der ist dann weg und so ganz, ganz weirde Artefakte. Aber, und das kann die natürlich besser, die Kamera, weil mit dem LiDAR und den tiefen Informationen hat sie natürlich ganz viel mehr Werte, die sie da auswerten kann. Und das sieht schon geil aus. Und was sie auch gemacht haben, was ich auch tatsächlich benutzen werde, glaube ich, was so eine Randnotiz war in dem neuen TVOS, dass man sein Handy jetzt als Kamera und Mikrofon für sein Apple TV zur Verfügung stellen kann, um quasi FaceTime-Konferenzen auf
dem Fernseher machen. Das ist echt eine coole Idee.
Und das ist wirklich toll, weil ich, also diese Continuity-Camera-Funktion, dass du dein iPhone als Kamera, weil das ist halt die beste Connected Camera, die ich so im Haus habe, die rückseitige Kamera meines Smartphones, die ist ja einfach den anderen Webcams, die in so einem Laptop oder in so einem iPad drin sind, um Größenordnungen überlegen. Und die zu benutzen als Kamera für, damit meine Schwiegermutter, mit der wir halt regelmäßig FaceTime machen, damit sie die Kinder sieht, weil sie halt unten im Allgäu wohnt und nicht hier in der Nähe ist und jederzeit irgendwie reinschneiden kann, dann machen wir das oft und dass die halt ein gutes Bild hat und wirklich auch die Kinder sieht und nicht nur Pixelbrei erahnt, nehmen wir diese Kamera und dann klebt das halt dann irgendwie an meinem Laptop, der dann irgendwo auf dem Sofa rumbalanciert oder sowas und das halt einfach auf den großen Fernseher, der eh direkt dem Sofa gegenüber mit entsprechenden Lautsprechern dran ist, das ist eine perfekte Idee einfach.
Das habe ich auch schon gedacht. Da muss man dann halt natürlich wieder eine Halterung fürs Handy drucken.
Du würdest jetzt die Halterung fürs Handy drucken und bevor ich dachte, bevor ich wusste, dass du den 3D-Drucker hatte, meine erste Idee wäre gewesen, das baut man aus Lego, das ist überhaupt kein Problem.
Oder so.
Aus Duplo. Man nimmt einfach irgendwie 5 Duplo-Steine, steckt die so zusammen, dass man da ein Handy dazwischen machen kann und die Kamera noch rausguckt, fertig ist die Halterung. Ah, du brauchst die höher, kein Problem, mach 6 Steine drunter, geht. Also solche Halterungen klicke ich immer ganz schnell aus Duplo-Steinen zusammen und das funktioniert super.
Geht vermutlich auch schneller als so 3D gedruckt.
Ja, und ist vor allem total flexibel. Also wenn du merkst, die Kameraposition ist scheiße, das muss einfach 10 cm höher. Ja, 10 cm sind mit Duplo-Steinen. Kein Problem, geht ganz schnell.
Du könntest natürlich die Halterung fürs Handy drucken und dann unten einfach die Teile
den Klemmbaustein
so bauen, Genau.
Ja, das ist eine gute Idee, ja.
Das geht.
Ja, natürlich geht das. Geil. Siehst du, nächste Idee für deinen Drucker?
Ja.
Do it.
Den finde ich langweilig. Bin ich mir sicher.
Das glaube ich tatsächlich auch. Ja, naja, tausend andere Kleinigkeiten haben sie noch vorgestellt, aber ich glaube, die sind alle irgendwie verblassend egal gegen dieses Ding, außer dass du jetzt einen neuen Computer hast, was natürlich
fantastisch ist. Noch nicht.
Naja, aber fast.
Ja.
Aber viele so Kleinigkeiten, Verbesserungen in dem Betriebssystem, so, wo man, ich weiß jetzt, die ganzen Details fallen mir jetzt gerade gar nicht ein, aber es waren so ein paar Sachen, bei denen ich gedacht habe, ach, das ist nice, das ist schön, da freue ich mich, dass das in 3 Monaten auf mein Telefon kommen wird oder auf meinen großen Computer. Ja.
Man hat es dann nur wieder vergessen und weiß schon nicht mehr, was war jetzt die coolen Sachen, auf die man sich freut, und muss man da nochmal reingucken oder so.
Entdeckt man ja dann, wenn es kommt. Wie viele Schritte Mac-Betriebssystem machst du jetzt in einem Schlag, wenn der Computer ankommt?
3, glaube ich. Ich bin auf Catalina.
Ach stimmt, du hast ja mal hier Open Core Patcher oder wie es B-Size benutzt, ne?
Ja, genau. Und dann wieder zurückgedreht, weil es einfach, es ist mir zu viel abgestürzt und großer Krampf. Ja.
Ja.
Also der andere ist jetzt auch wieder auf Catalina, aber der neue wird dann den Schritt machen.
Ja, wirst ja auch ein paar Sachen gleich entdecken und dann ein paar Monate später gleich nochmal.
Ja, geil, oder?
Das wird jetzt für dich, wird's voll die Reise in die Zukunft.
Ja.
Ja, nice. Sehr schön. Ja, also ich denke, auch hier so für einen Filmpodcast, dieses Thema VR, Filmkonsum, das könnte ich habe ja irgendwann mal den großen Fortschritt in Sachen 3D-Fernsehen vorhergesagt und bin richtig auf die Fresse gefallen mit dieser Aussage. Das hat ja nicht gut funktioniert, meine Vorhersage damals. Ich habe irgendwie sowas gesagt, wie in 10 Jahren haben wir alle nur noch 3D-Fernseher. Das ist nicht eingetreten.
Genau, deswegen mein Einwand vorhin. Oder ist es dann wieder weg? Genau. Das ist mein Tipp
für das Thema. Kann auch gut sein, ja.
Ja, aber zumindest die, sagen wir mal, wenn man so zurückschaut, ich erinnere mich, dass ich in den 90er Jahren, ich glaube, das habe ich ja auch schon mal erzählt, in Berlin schon in einem Virtual Reality Spiele-Café, so eine Gaming Arcade oder sowas gab es da am Zoo in Berlin, frühe 90er. Da stand man in so einem Ständer drin, damit man nicht wegläuft und umfällt. So ein Ring, den du quasi so auf Hüfthöhe oder auf Bauchnabelhöhe so um dich rum hast, damit du da nicht rausfällst. Und dann bekamst du halt eine 3D-Brille auf und zwei Controller in die Hand und dann hast du da irgendwie Pixelmonster abgeschossen. Das war in den frühen 90ern. Das sah natürlich super rudimentär aus. Das war ohne Texturen, einfach nur Vektorgrafiken. Und dann ist das ganze Thema einfach verschwunden für 20 Jahre. Und dann kam halt Oculus Quest und HTC Vive und der ganze Käse. Und PSVR. Und jetzt sind die sind da und werden in Generationen weiterentwickelt und an Gamer verkauft. Aber eben im Moment nur an Gamer. Aber sie sind keine Eintagsfliege gewesen. Ich meine, da PlayStation VR gibt es die 2. Generation jetzt. Quest gibt es die 3. und was weiß ich, die ganzen anderen. Also da ist ja genug auf dem Markt, was du kaufen kannst und was du benutzen kannst und wofür es Spiele gibt. Das ist ja jetzt da. Und jetzt ist die Frage, kommt das irgendwann in den Massenmarkt? Und ich glaube, das hier könnte der erste Schritt dahin sein. Dass es auch vom Gaming wegkommt. Ja, das funktionieren wird, wir werden sehen.
Es bleibt spannend.
Wer ist eigentlich dran, damit den nächsten Film auszusuchen?
Ich.
Der Christoph, genau.
Bist du noch wach genug dafür, um das jetzt zu tun?
Du hast vorhin erzählt, du hast die Auswahl zwischen 3 und ist eigentlich klar, was nimmt, weil ist das naheliegendste oder so ähnlich.
Genau, ich habe einen Kriegsfilm.
Es ist nicht Thriller, die Arnold-Miniserie, oder?
Und ein Actionfilm.
Die will ich aber auch gern gucken.
Nee.
Actionfilm.
Actionfilm, nee, das ist ja eine Serie leider. Das dachte ich erst, dass das naheliegend wäre, stimmt. Aber nein, ich nehme einen Kriegsfilm. Und zwar
habt ihr alle das Geräusch gehört, was der Stefan gerade gemacht hat? Ja. Es war sehr, 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 sehr leise nur, aber.
Denn ich musste ja letzte Woche Air schauen und dafür muss der Stefan jetzt bestraft werden.
Ist das neue Konzept?
Nein.
Ich möchte warnen davor, was das für ein Präsident ist.
Nein, ich glaube, dass es ein Spaß wird. Und zwar Blood and Gold.
Oh. Blood and Gold.
Diese Nazi-Dings.
Weißt du nicht, dass es lustig ist? Ja, diese Nazi-Dings. Ich glaube, das ist lustig und albern, oder?
Ja, vielleicht ist
Deutsch, es lustig. Militärfilme, Actionfilme. 98% Übereinstimmung. Na ja.
Na dann. Also ich habe so das Gefühl, das ist lustig.
Oder? Netflix war's.
Ja.
Netflix, ja genau. Lustiges Nazis abschlachten. Oder?
Sowas in der Art.
Ich glaube, man muss es, so, was ich bisher gesehen habe an Trailern, habe ich so das Gefühl, man muss es nicht zu ernst nehmen. Aber vielleicht täuscht das auch, ich weiß es nicht.
Ja, von Peter Thorwart, übrigens der Regisseur von Was nicht passt, wird passend gemacht.
Ich will mich noch mehr.
Ist das lustig? Das ist ja super. Das wusste ich gar nicht. Oh Gott. Was habe ich getan?
Und auch von anderen Filmen mit, wie heißt er? Hier der Hauptdarsteller von
Ralf Richter, das, oder?
Ralf Richter, genau. Mit dem hat er noch mehr Sachen
vielleicht
gemacht.
Vielleicht hätte ich ein bisschen recherchieren vorher.
Ja, ich finde das jetzt gut. Nicht ja, mein Tag zum Beispiel ist auch mit Ralf Richter, ist auch von ihm. Ja,
mal gucken, ja.
Boah, na, gucken wir mal, ne?
Ja.
Ja, überlegt, ob ich den eventuell auf meine Liste von Dingen, die man so nehmen könnte, aber alleine dieser anderes, nicht Video, ich habe gar keinen Trailer geguckt, sondern nur diese Bilder, die da zu sehen sind, immer mit diesem Nazi, der so verschrobenen Gesicht irgendwie guckt oder so, dachte ich schon so, du siehst so Iron Sky plakativ,
genau, nur so
anpriserisch aus. Ich möchte dich jetzt wegen dieser Klischeehaftigkeit nicht mögen, aber vielleicht tue ich der Sache Unrecht. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen. Nächste Woche.
Wir werden sehen.
Hört ihr dann, wie das mit dem deutschen Kriegs-Comedy, was auch immer, geworden ist. Und wenn jetzt keiner mehr was hat, würde ich eine Anmoderation versuchen.
Ja.
Eine Anmoderation?
Moderiere in
angesagt.
In alle Richtungen, ja. Wohin du willst.
Moderiere irgendwo hin. Nur
genau,
weg hier.
Also irgendwo hin ist jetzt in dem Fall der Moment, wo ihr auf sneakpot.de nochmal vorbeischaut, um einen Kommentar zu schreiben oder ansonsten einfach in eurem Podcatcher nächste Woche wieder reinschaut, wenn wir
Blood and Sand.
Blood and Sand ist Spartacus. Toll, machen wir wieder schauen auf RTL Plus.
Nein. Einfach nein. Blood and Gold besprecht Peter Thorwart auf Netflix. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die 782 des Sneakpots und nächste Woche gibt es die 83. Ciao. Tschüss.
Ich könnte Unterstützung gebrauchen, warum er so gut ist. Also Kommentare schreiben. Danke. Tschüss.